Gästeliste Geisterbahn.
Ich habe mal von einem Typen in München gehört, als ich da studiert habe, der ist Heiligabend in Puff gegangen und Neujahr wieder rausgekommen.
Von einem Typen gehört.
Und Neujahr Gott, wieder rausgekommen.
Günstig übernachtet dort.
Ja, der hat dann da einfach, der hat irgendwie seine ganze Kohle des Jahres irgendwie da auf den Kopf gehauen.
Jetzt
und hat wirklich auch da gepennt und hat dann da immer Pizza hinbestellt und so.
Wer geht denn eine Woche in Puff?
Der hat sich gerade getrennt irgendwie von seiner Eulen und war dann irgendwie so gefrustet und dann hat der so gesagt, jetzt ist mir alles egal. Und
das so. Oh, das ist aber traurig.
Ja, super traurig.
Da muss man ja auch zwischendurch mal so einkaufen gehen und so.
Ja,
und dann geht
das stelle ich mir aber nicht ganz
das hat der, glaube ich,
kennt man dann noch irgendwann so den Zuhälter als Concierge, so, hey, alles klar, ja. Soll ich die Eier mitbringen?
Na klar kennt der den irgendwann.
Das stelle ich mir eigentlich irgendwie so, also nicht geil, aber witziges Leben vor irgendwie.
Ist auf jeden Fall mal was anderes.
Ja. Kann man vielleicht auch bei Jochen Schweizer kaufen.
Ja.
Erlebniswoche.
Stimmt.
Mensch. Ach. So besinnlich fangen nur wir an Heiligabend eine Folge an.
Ja. Was geht denn bei euch? Wo seid denn ihr jetzt gerade?
Ich sitze gerade in Augsburg und schmücke den Baum. Der ist schon geschmückt. Und ich gucke, dass die Katzen nichts am Baum kaputt machen.
Oh, das ist natürlich schwierig. Das ist eigentlich eine Sisyphus-Arbeit, oder?
Naja. Aber es macht Spaß.
Nils, wo bist du?
Bist du dabei nackt?
Ja.
Ja. Ich bereite gerade die Pute, die große Pute vor, also die Füllung und dann muss der gefüllt werden und zugenäht und dann abgedeckt werden und in die große Pfanne, den großen Bräter kommen, um dann in den Ofen zu kommen.
Mhm.
Also das wahrscheinlich habe ich das jetzt schon in den Ofen geschoben oder ich bin gerade noch die Pute kaufen, weil ich das eigentlich mal an Heiligabend vormittags mache. Finde ich immer aufregend, zu gucken, dass ich eine möglichst große kriege.
Warum machst du es nicht ein paar Tage vorher?
Ja, weil das kann ja jeder.
Ich glaube, es ist doch irgendwie, ne?
Ich habe das früher, habe ich das immer gemacht, dass ich mich morgens, an Heiligabend morgens um 8, glaube ich, hat er aufgemacht, vorhin Karstadt gestellt habe, weil als erstes die Lebensmittelabteilung aufgemacht hat und dann als erster reinkam und mir dann als erstes eine Pute an der Frischetheke aussuchen konnte.
Ich werde die, das hast du ein paar Jahre lang gemacht?
Das habe ich ein paar Jahre
ich
lang
gemacht. Die kennen die schon, haben immer so, eigentlich so, oh, da kommt der Putentyp wieder. Ey. Du warst schon so bei denen so bekannt. Ist so hinten im Backstage, oder wie, nicht Backstage, so was, im Metzger-Backstage sind auch so Bilder von dir mit so einer Dartscheibe. Und dann haben die dir extra immer die kleinste gegeben, die aber auch groß war, aber die richtig großen haben die immer versteckt. Und du warst der komische Creepy-Putenmann.
Großen haben sie erst rausgeholt, wenn ich wieder weg war.
Ja.
Aber ich kannte die schon, ich habe die schon immer wieder erkannt, aber ich glaube, die mich nicht. Also haben sie auf jeden Fall sehr gut versteckt.
Das ist ja immer die denkbar schlechteste Situation, wenn du nicht wiedererkannt bist, aber du erkennst andere immer wieder. Hey!
Peter?
Ja, fast. Nils. Ich werde, um das zu vervollständigen, höchstwahrscheinlich
von welcher Tageszeit reden wir auch gerade? Das ist ja auch das Ding.
Naja,
also ich werde erstmal schlafen bis 14 Uhr, hundertprozentig.
Du bist schon in Tübingen.
Ich bin in Tübingen, okay. Ich bin zwischen den Jahren wieder 14 Jahre alt. Mhm. Ich lasse mich füttern, obwohl es klingt so, als wäre ich so ein kleiner, dicker Junge gewesen früher. Aber ich werde einfach den ganzen Tag pennen, immer, und dann fängt irgendwann an, meine Mutter irgendwann zu staubsaugen, so um 12 extra laut, um mich halt aufzuwecken, und macht mir ein schlechtes Gewissen, weil ich halt so lange geschlafen habe. So die übliche Leier, kennt man ja. Und dann werde ich irgendwann da sitzen bleiben und einmal kurz das Zimmer verlassen, mir ein Brot machen, und dann werde ich mich wieder zurück mit dem Brot und
du musst ins Mikro sprechen.
Zurück mit dem Brot, mit einem Tee wieder vor die Glotze setzen und den ganzen Tag Herr der Ringe und sowas gucken.
Bis zur Bescherung dann.
Bescherung ist bei uns nicht so wichtig, also das ist irgendwie schon seit Jahren so ein bisschen raus, also
ja.
Keine Ahnung, ich finde das ganze Thema eher krass belastend, ey, und dann sagt man, man schenkt sich nichts und dann schenkt man sich doch was und so, ich meine, gibt ja Leute, die mögen das, also kann ich auch nachvollziehen, ich bin eher so, also ich krieg weniger gerne Geschenke, also der Hass, Geschenke zu besorgen, überwiegt die Freude, wenn man selber Geschenke bekommt, sozusagen. Deswegen wäre es mir lieber, wenn alle sich nichts schenken, weil dann hat man einfach, ich kann mir auch Sachen kaufen, ey, was bringen wir das, wenn da irgendwie, also
Dein Herz ist ein Stein.
Ja, aber meine Mutter kennt mich auch einfach nicht mehr gut genug.
Hast du nicht, aber...
Die fragt explizit, was ich haben will.
Ja, ich kriege auch nur noch Scheiß geschenkt von meinen Eltern und so, klar. Aber ich liebe es, selber zu verschenken. Ich liebe es, mir wochenlang Gedanken zu machen, wie man jemandem die bestmögliche Freude machen kann.
Ja, also ich glaube, die meisten Menschen mögen das ja auf eine gewisse Art und Weise. Also du bist da, glaube ich, ein bisschen extremer veranlagt, was natürlich für deine Mitmenschen sehr gut ist. Ich bin okay veranlagt. Ich mache schon auch gern Geschenke, aber... Ich weiß, bin nicht der beste Geschenkemacher. Also macht das Sinn? Also ich mache das schon gerne, aber ich mache es nicht so gut.
Ja.
Ich kaufe dann meistens doch irgendwie das, wo da so ein, cool, ja, das habe ich echt gebraucht. So, und man merkt schon so, nee. Und ich weiß nicht, ich finde irgendwie Geschenke doof. Und meine Mutter heute dieses Jahr war so richtig krass, die hat eine WhatsApp-Gruppe aufgemacht mit mir und meiner Schwester. Oh, als ich das schon gesehen habe, dachte ich schon, und dann stand da schon so, Christmas in Tübingen. Und ich so, nee. Und weil sie natürlich jetzt bei uns irgendwie unsere ganze Familiensituation ist ein bisschen anders jetzt sozusagen, weil meine Schwester in Berlin wohnt, verheiratet ist und ich ja Onkel bin und jetzt ist das nicht mehr so, dass sie jetzt auch nach Tübingen kommt und so und meine Mutter will aber beides, weil sie jetzt auch Oma ist und so, das heißt, klar. Sie ist dann ein paar Tage, was für mich geil ist, weil meine Mutter ist dann die ersten paar Tage da und dann haut die ab und dann habe ich sturmfrei in Hirschau. Also jetzt nichts gegen meine Mama oder so, ich liebe sie natürlich über alles, aber es ist halt wieder ganz geil, weil ich bin so in meiner Heimat wieder sturmfrei, so wie früher.
Und du hast den mütterlichen Kühlschrank, der mütterlich verlassen wird.
Das ist richtig geil, dieser geile Kühlschrank, die haben übelst guten Wein und so, die haben auch so einen Keller, so typisch schwäbisch, man hat meistens bei uns hat man so einen Vorratskeller, weil dann irgendwie unten ist so gerade perfekte Temperatur, ohne dass man kühlen muss, ist so für Getränke und so. Ja. Da ist immer alles voll mit Cola und Sprite und so geile Weißweine und Bier. So.
Party bei Donny, Leute. Ja? Alle Leute im Raum Tübingen-Hirschau.
Ja,
das liebe ich. 27.12.
Nee, die kriegen nichts, mach zu. Aber und deswegen werde ich das da auf jeden Fall machen. Aber wie gesagt, ja, Thema Geschenke, da die ist halt gar keinen Bock, weil meine Mutter wirklich dann so in der WhatsApp-Gruppe mich explizit fragt, was ich will. Und ab da ist für mich dann der Punkt vorbei. Dann, was soll, ja, kann ich jetzt was sagen? Das kann ich bei Amazon genauso. Die will sogar eine Amazon-Link. Das ist doch scheiße. Ja, hier wie immer Boxershorts und fucking hier so ein Deo oder sowas. Also so Sachen, die ich mir selber, wo ich selber keinen Bock habe zu kaufen, das wünsche ich mir dann. Ist das voll schlimm oder bin ich voll der Banause jetzt? Ich weiß nicht.
Nee, ist okay.
Ich meine, guck mal, du bist ja mit Bibi da in Augsburg. Ja. Das ist ja was anderes. Ich glaube, wenn ich eine Freundin hätte, eine feste Freundin oder eine Frau, wie bei dir in deinem Fall, dann ist es schon auch eine andere Situation. Dann ist natürlich klar, dann hat man auch Bock und dann ist die Aufgabe klar verteilt, jetzt muss ein geiles Geschenk her.
Aber ich habe auch Bock, meinen Verwandten ein geiles Geschenk zu machen, die mir nie gute Geschenke machen.
Echt?
Ja.
Du bist einfach ein besserer Mensch als ich.
Nee, mir ist schon wichtig, dass ich nochmal eine schöne Schleife um den Douglas-Gutschein mache und so.
Okay. Ich sehe mich da auch gar nicht so in der Pflicht, da allen Leuten was zu schenken, ganz ehrlich. Die nächsten Verwandten, die guten, jetzt habe ich aber ein Fass aufgemacht, ey. Jetzt hört ihr euch das an.
Der Geschenk,
wo ist mein Geschenk von Donny?
Ich schenke einfach quasi allen in meinem direkten Umfeld und in meinem Radius, die werden alle beschenkt an Weihnachten.
Ja.
So. Aber ich schenke auch wahnsinnig gerne. Ich habe auch immer gedacht, dass ich ein Superschenker wäre, bis ich Maria getroffen habe. Weil die ist wirklich, das ist die absolute Meisterklasse des Schenkens.
Dann will ich gerne heilig an bei euch, wie ihr gegenseitig versucht, euch zu überbieten mit den Geschenken.
Das ist so krass, weil Maria ist wirklich so jemand, die so das ganze Jahr Notizen macht. Ja, ne? Und geil. Dann so sich irgendwas von einem halben Jahr notiert hat, was sie dir dann an Weihnachten schenkt, irgendwie so, wo du irgendwann mal zufällig irgendwas erwähnt hast. So.
Oh, geil.
Und dann hast du das plötzlich an Weihnachten unter
dem Baum. Ja, Lamborghini finde ich ganz geil.
Das ist echt krass bei dir. Also die hat das wirklich schon zu einer sehr, sehr großen Meisterschaft gebracht. Da muss ich einfach, kann ich nur noch den Hut vorziehen. Ne. Weil ich bin auch ganz gut im Schenken so, aber ich bin mehr ein intuitiver Schenker. Also ich halte mich nicht so viel an Wunschlisten oder was die Leute wünschen, sondern ich schätze Leute gut ein, was die gerne haben könnten.
Ja.
Bei ihr ist das halt, sie weiß das halt genau und merkt sich das so sehr, sehr gut.
Ja. Hast du schon alles?
Nee, aber zum Beispiel meine Tochter, mit der war ich zuletzt unterwegs und ich habe der mal vor 2 Jahren oder so, die hat so angefangen Hip-Hop zu hören, ne? So mit 14, 15, so war sie so cool und so Hip-Hop und so 90s und so. Und dann haben wir ihr damals ein paar Platten geschenkt, so ein paar, die sie haben wollte, aber auch so ein paar, wo wir gesagt haben, ja, wenn sie sich jetzt für Hip-Hop interessiert, dann muss sie die auch haben. Und da war auch diese Beastie Boys Best Of dabei. diese Golden Hits oder so heißt die, weil also
Solid Gold oder so
heißt genau, die, weil wenn meine Tochter Hip-Hop hören will, dann muss die Beastie Boys als erstes hören, ne? Und dann ihr so geschenkt und sie so am Geburtstag, irgendwie hat die dann so ausgepackt, sie so, okay, danke. So super underwhelmed.
Ich will weiter Jesus hören.
Ja, genau. Und ich so, ja gut, okay, alles klar. Und dann war ich vor kurzem mit ihr unterwegs und dann waren wir so im Plattenladen und sie sagt dann so, hier Papa, Beastie Boys, hast du mir auch noch nie was geschenkt? Ich so, was ist? Ich so, ja, ich hab noch nicht. Ich so, ey, ich flipp gleich aus. Ich hab dir zum Geburtstag damals ein Beastie Boys geschenkt und du warst so voll angepisst. Auf gar keinen Fall, ich liebe die Beastie Boys. Willst du mich verarschen oder was? Nein, ich finde sie total super und so. Und ich so, ja, ja. Und dann habe ich ihr jetzt alle Beastie Boys Alben besorgt und dann kriegt ihr noch eine Plattentasche dazu, sind irgendwie 8 Alben oder so, habe ich jetzt alle auf Vinyl besorgt und die kommen dann schön in eine Tasche und die kriegt sie jetzt zu Weihnachten.
Sehr gut. Hast du dann aber, so wie ich dich einschätze, war dann, konntest du den besser, wie es dann Nils, konntest du ihn in Zaum halten oder bist du nach Hause und hast den Beweis?
Nee, ist das gar nicht da. Da muss man bei Kindern, vor allem bei Kindern muss man da auch loslassen.
Okay. Ja, warum lässt du denn bei mir nicht los? Ich bin ja quasi auch ein Kind.
Na, aber du bist nicht mein Kind.
Heute bekommen bestimmt auch viele das Beastie Boys Buch geschenkt.
Ja.
Worauf ich mich auch sehr freue.
Ich hoffe auch sehr, dass ich das auch kriege.
Was ist denn da so drin? Ist das eine richtige Autobiografie oder was?
Ja, die haben das halt selber geschrieben und die haben so alles Mögliche gesammelt, über was sie sich über die Jahre angesammelt hat. Also nicht nur biografische Texte, sondern auch Comics, irgendwelche Flyer und Leute. Und vor allem haben sie einfach so überhaupt sich so anekdotisch geschrieben und jetzt nicht so einfach von A bis Z ihre Geschichte erzählt und so.
Aber die sind ja jetzt nur noch zu zweit. Wie haben die das quasi gelöst?
Ja, sie erzählen ja auch viel über MCA und was er so gemacht hat und so. Und haben natürlich von ihm auch ein paar alte Texte, die auch mit drin sind.
Also ich habe tatsächlich bewusst gefragt, weil hätte ja sein können, dass die damals schon angefangen haben zusammen und dass von MCA quasi noch Sachen sind sozusagen.
Ja. Also sind auf jeden Fall von MCA Sachen drin, ob sie so ganz bewusst angefangen haben, eine Bio zu schreiben, weiß ich nicht, aber es sind auf jeden Fall auch Texte von ihm drin.
Ich freue mich auch schon sehr auf das Hörbuch davon, weil das ja dann von ganz vielen verschiedenen Leuten eingesprochen wird. Ja. Und ich habe in das Buch noch nicht selber reingeschaut, aber was ich sehr lustig fand, ist, dass sie auch immer so von den Anekdoten mit mehreren Leuten das zusammen machen. Und dann steht da so eine Anekdote drin und dann ist da sowas markiert und dann schreibt da jemand so, das stimmt nicht, das hat so nie stattgefunden. Das finde ich sehr lustig.
Ich hoffe ja total, dass die mit dieser Live, mit dieser Lesung nach Deutschland kommen. Ja. Die haben in Amerika so ein paar Lesungen damit gemacht und das war so eine richtig krasse Show, auch mit so PowerPoints und so ein Kostüm und lauter so Scheiße.
Richtig krasse Show mit PowerPoint.
In London waren die auch für ein oder zwei Termine damit.
Das war ich
auch
gehofft,
dass sie noch mehr machen, ja.
In Terms of Lesung.
Genau.
Wow. In Terms of Lesung ist natürlich PowerPoint schon das Nonplusultra.
Absolut.
Lasershow, nee, komm, scheiß drauf, wir machen eine PowerPoint-Präsentation.
Lasershow wäre auch gut. Ja. Aber die machen auch, die rappen dann auch in Freestyle und so.
Aber seid ihr da echt krass so, ich bin ja so, Hip-Hop ist ja auch mein Ding gewesen in der Jugend, ziemlich krass, aber also Beastie Boys waren überhaupt nie, also die machen da diese Party-Songs und so ein bisschen und Intergalactic und so, aber ich bin jetzt, ich würde die bei mir, also in meiner persönlichen, obwohl ich weiß, dass die in der allgemeinen Top 10 der All Greats und so drin sind, bei mir sind die auf keinen Fall drin. Das war für mich immer so ein bisschen so Quatsch-Hip-Hop, so ein bisschen.
Ich finde die, also ich habe eigentlich mit Hip-Hop so null am Hut, also nicht null, aber sehr wenig. Und bei denen finde ich das auch einfach so spannend, weil die ja so punkmäßig auch sind. Mhm. Und da kommt irgendwie alles zusammen und das finde ich immer gut.
Ja, die sind bestimmt auch coole Typen. Die sind ja so New Yorker Szene da und so gewesen da in den 80ern, 90ern und so, aber ich würde jetzt zum Beispiel nie Zug fahren und einfach wirklich Beastie Boys hören. So. Das ist einfach nicht ein Lied. Also ist das vielleicht auf einer Party oder so, You Gotta Fight und sowas, aber ich sitze nicht in der Bahn und schaue nachträglich aus dem Fenster und höre
Beastie Boys. Mach einen guten Soundtrack, um am 24. Dezember einkaufen zu gehen.
Ja, also als damals die Check Your Head rauskam, das ist ja so mein wichtigstes Beastie Boys Album, das war schon krass, weil das war sowas hat noch nie irgendwer vorher gehört. Also das war einfach eine völlige Neuerfindung von Hip-Hop, weil der Sound so einzigartig war, dass alle irgendwie, ihr habt einfach alle durchgedreht. Das war einfach total, ich habe die damals rauf und runter gehört, die Platte. Deswegen kann ich die heute noch rauf und runter hören. Das ist ja so mit Platten, die man früher irgendwie viel gehört hat.
Hast du dann
ich weiß nicht, ob ich das auch, wenn ich das heute einfach so mal hören, also wahrscheinlich würde ich es schon auch gut finden, keine Ahnung. Mhm. Aber so, ich weiß zum Beispiel, mein bester Freund damals, Waldi, der hat sich Run DMC geholt, das haben wir dann immer bei ihm gehört. Und dann hat er sich die Paul's Boutique geholt, das war die vor der Check Your Head. Und dann haben wir die immer bei ihm gehört, da ist so Girls drauf und so und Shake Your Rumper. Aber die ist auch total zäh in der Mitte. Da sind so super viele Füller drauf und so super lame Stücke. Und das weiß ich noch, dass ich da gedacht habe, ja, weil das war quasi die Platte nach Fight for Your Right. Mhm. Und alle haben gedacht, oh geil, hier ist die neue Platte von denen. Und dann war die echt so experimentell, weil die haben ja auf der Platte, ich weiß nicht, ich glaube 2.500 Samples oder so, die irgendwie geklärt werden mussten, weil die nur aus Samples besteht, die Platte. Mhm. Und das war echt so ein bisschen so, ja, okay, also für so einen 14-Jährigen oder 13, wie alt wir waren, war das irgendwie so nicht so richtig zugänglich.
Ja, aber ganz kurz, Pauls Boutique hast du gerade gesagt. Ja. Ich dachte immer, Pauls Boutique in der Torstraße heißt Pauls Boutique, weil der Typ Paul heißt, den das gehört.
Ja, also wahrscheinlich, aber es ist halt nach dem Beastie Boys Album.
Ich wusste nicht, dass es das überhaupt gibt. Ich musste es rausfinden. Ich weiß, Pauls Boutique, weißt du, dieser Secondhand-Shop da in der Torstraße. Weiß Mitte.
Nicht, Torstraße.
Ja, dachte ich immer. Nee, da gibt es einen in der Dings oben, okay. In Prenzlau, da wo früher Klaas
wohnt. Gleimstraße.
Wer ist die nochmal da? Die
Gleimstraße ist,
glaube ich. Ist das die Gleimstraße? Nee, da wo die Feuerwehr ist, da beim Mauerpark und so. Nee, Gleimstraße war da hinten.
Okay. Ach, nee, stimmt, sorry. Ja, aber ich weiß nicht. Ich weiß, welchen du meinst, das reicht.
Genau, alles klar. Ja, ich war nur gerade kurz, warte mal, Pauls Boutique? Habe ich all die Jahre gedacht, vielleicht heißt der Peter oder so eigentlich? Ich habe, glaube ich, schon mal zu dem Paul gesagt.
Genau, das war nur so am Rande. Ja, und jetzt kann man jetzt natürlich so im Nachhinein, wenn man sich die jetzt anhört, kann man das so total wertschätzen, aber das war kein Partyalbum irgendwie, da konnte man nicht so voll auf abgehen. Aber Check Your Head hatte so alles gleichzeitig. Das war, und die Ill Communication danach, da waren dann so die Hits drauf, also Sabotage und so. Mhm. Und da war es natürlich auch nochmal ein ganz anderes Kaliber so. Aber also wahnsinnig interessante, vielfältige Band, die, ich habe die noch mal live gesehen, das fand ich damals ein bisschen langweilig in Köln. Aber geile Band. Also ich höre die echt wahnsinnig gerne und ich finde die einfach so schlau irgendwie und so gute Typen. Mhm. Mit denen will man so abhängen.
Ja, das stimmt.
Ja.
Wie groß war das Konzert in Köln, wo die gespielt haben?
Live Music Hall war das.
Ach krass.
Ja. Ich überlege gerade, welche Platte das war. Es muss Hello Nasty gewesen sein, glaube ich.
Ja. Das finde ich immer interessant, dass so Hip-Hop-Acts gar nicht so große Touren machen. Außer dann manche. Na egal. Was ich gerade fragen wollte, also erstmal liebe ich das immer, wenn du von Musik erzählst, weil dann bekomme ich immer sehr viel Lust, das alles nochmal neu mit anderen Ohren zu hören. Und ich habe mich gerade gefragt, hast du dann bei Check Your Head auch so eine, wenn du das hörst, das Album, hast du dann auch so eine Zeitreise im Kopf, dass du dich wieder in dem Moment fühlst, wo man die so wahnsinnig oft gehört hat?
Ja, das habe ich, glaube ich, viel bei Musik. Also auch so, wenn ich die Nevermind höre von Nirvana oder so, dass ich schon so ein bisschen dann wieder so dazu connecten kann, wie ich die das erste Mal gehört habe oder wie ich die so.
Das finde ich immer so cool, wenn man manchmal, man muss ja nur den Anfang von einem Song hören und man hat so dieses Gefühl von, wo man das so wahnsinnig viel gehört. Das finde ich immer total.
Habe ich aber nur ganz kurz dann immer.
Das geht mir bei der ersten Platte von Blümchen immer so. Ja. Da bin ich sofort wieder drin in dem Modus.
Was war der erste Track?
Naja, also mein erster großer Hit aus in meiner Welt ist Herz an Herz gewesen.
Ich dachte, du kanntest schon die Hits davor wahrscheinlich.
Ja, nee, also kenne ich jetzt auch, ich muss aber jetzt auch nicht damit angeben. Also ich finde es immer so ein bisschen besserwisserisch, wenn man so alles kennt und so. Ja,
aber Herz an Herz ist, glaube ich, erstes Album. Ja. Ich glaube, zweites Album war Boomerang.
Ja, nee, aber es gibt ja noch ein paar andere. Es gab ja noch Mixtape, ein Tape davor, was so ein bisschen in den
Platten. Es gibt auch so eine Dub-Platte.
Ja, ne? Ja, das ist aber in den Dubs, also in den Stores halt so. Weiß ich, bin 0711, so war ich ja immer am Rote Bühlplatz im Soundshop und so. Da habe ich natürlich mit Showy und so immer abgehangen. Und
dann hast du auch immer die Klamotten im Firma Bonn geholt?
Genau, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Scheiße, kennst du das wirklich?
Klar, weil ich fand den Dirk immer so super, der Typ. Firma Bonn. Typ, den fand ich immer so wahnsinnig lustig.
Das war
lustig.
Alles geil, das war voll der geile Spot. Rote Bühlplatz war halt der Soundshop und Firma Bonn war alles da und es wurde ja irgendwann abgerissen, das gab es ja dann irgendwann nicht mehr. Aber das war richtig geil. Das war auch zu der Zeit, wo halt gerade dieser krasse Hip-Hop-Boom in Deutschland war, der deutsche Hip-Hop-Boom, der erste große Hip-Hop-Boom, so ohne Gangster-Rap, also wo mit diesen ganzen Kopfnicker, ja so massive Töne und so ein Afro-Rap, ey, wir fahren durch die Stadt, was geht ab? So Ferris MC, diese ganzen krassen Dinger, die in den Charts waren, MTV und so. Und da war ich ja 15 oder sowas. Und für uns war damals als Tübinger immer die große Reise in die große Stadt war immer Stuttgart halt, ne? Ja. Mit dem Regio 40 Minuten fahren, war schon einfach so, dass da gab's einen Footlocker, Leute. Ja, da gibt's auch Burger King und so. Das war einfach so, weißt du, das ist wirklich so die, wir waren immer mega nervös alle, aber haben immer cool getan. Also.
Ja, klar.
Und im Regio damals durfte man auch noch rauchen und wir waren so kleine geile Stresser mit so, wir hatten alle so Nike-Bomberjacken und sowas, weißt du, so und so Jordans und sowas und dann immer so geraucht und war so richtig so und auf den Boden gespuckt und so, so richtig kleine Assis. Oh, halt, und dann immer Hip-Hop halt und so, ne? Also Skater geskatet und sowas. Und dann war immer die erste Anlaufstation Rote Bühlplatz und dann war es immer so aufregend. Da gehst du diesen großen legendären Soundshop. Und dann, als ich weiß, genau das erste Mal da war, war halt wirklich nicht Showy, sondern der andere, der die Beats macht für massive Töne. Wie heißt der nochmal?
Wie heißt der nochmal?
Illmatic, nee, Tropf, nee, das ist.
Tropf ist Blumentopf, glaube ich, ne?
Egal, du weißt, wen ich meine. Ja, ja. Der blonde Dude. Der war halt da direkt und hat da quasi so Platten sich rausgesucht. Ja. Und ich schwöre es dir original, während ich da bin, kommt Afrop rein und du begrüßt ihn so mit Check und ich so, wow. Das war halt so, wie wenn man heute irgendwie so Ryan Gosling sieht oder so vom Star-Faktor Vergleich her. Ja, das war für mich, und ich wollte halt mega cool getan, so, ja, klar, war ein ganz normal und so, aber ich war so richtig starstruck.
Da hat man natürlich auch gedacht, dass es dann immer da so ist, ne?
Ja, ja, klar. Ich wollte unbedingt da dabei sein. Das war für mich das Allergrößte, weil ich weiß nicht, ob es bei euch auch so war, aber ich hatte so eine Phase, wo ich so 15, 16 war oder so. Da war es mir immer mega wichtig und die coolsten Leute der Welt waren so die großen Brüder von uns sozusagen. Also der große Bruder von einem Kumpel von mir zum Beispiel, so 2-3 Jahre ältere Generation, die auch immer schon so abgehangen haben.
Die und
schon
so, Auto hatten.
Die Auto schon hatten, genau. Ja. Und die waren immer so mega cool. Mit denen wollte man eigentlich immer so, das Wichtigste der Welt war quasi die Anerkennung von den Leuten und dass man mit denen auch abhängen kann. Da gab es halt einen Kumpel, der hatte auch so einen kleinen Abhängraum und so. Und ich will mal sagen, da wurde auch hier und da mal gekifft. So, ich will jetzt nicht. So hier, so, weißt du,
war so, da so ein neonfarbene Pilz an der Wand?
Ja, so ein bisschen so ähnlich.
Und genau. Das Toilet Camp.
Genau, ey, wirklich, genau so ähnlich halt. Und dann lief immer so Reggae und so. Und es war halt immer so für die Großen. Und ich weiß nicht, dass ich da auch mal dann so abhängen durfte. Und das war einfach, das war für mich in meiner Welt damals das Allergrößte der Welt. Ja. Und deswegen war dann quasi das Nonplusultra von dieser Welt, war dann quasi diese Welt von den Leuten von 0711. Das waren dann die Obercoolen. So. Ja. Die machen Hip-Hop und die sind so geil. Und dann die ganzen Skater-Boys und so. Oder? Das war schon geil.
Ja. Das finde ich ganz geil, immer wenn man, also nicht ganz geil, aber immer interessant. Weil ich hatte auch mal, also bei, ja, so die Älteren, die dann immer cool waren, bei uns auf dem Dorf, da waren dann immer, also die waren jetzt nicht cool, aber die waren dann so die, man sagt, das sind so die krassen Typen, das waren halt alles Nazis auch natürlich. Die Hälfte davon ist jetzt schon mittlerweile bei einem Autounfall gestorben und die andere, also, oder bei irgendwelchen Drogensachen. Und die anderen, wenn man die jetzt so sieht, das finde ich mal so krass, dann sind die halt, also wenn man die halt aus heutiger Sicht sieht, ist das so, boah, ihr seid alle so traurige Existenzen einfach. Ja. Ne? Weil die sind da halt hängen geblieben und du bist halt irgendwann nicht mehr der Coole vom Dorf oder die denken das wahrscheinlich immer noch, aber das finde ich immer so interessant zu sehen, weil das war nämlich genauso auch, du hast gedacht, boah, einmal so cool sein wie die, ey, und die haben mir so einen tiefer gelegten Polo und so, das ist ja mega geil. Ja. Und dann siehst du die heute und dann denkst du, boah, krass.
Aber ich glaube, da muss ich jetzt aber auch schon mal kurz, also bei mir war das jetzt nicht so wie bei dir.
Nee, klar, aber
die Leute waren schon auch teilweise auch wirklich cool. Und ich würde auch heute noch sagen, dass einige von denen auch tatsächlich cool geblieben sind, aber das ist natürlich ein krasser Kontrast, du bist in einer ganz anderen Gegend da. Ja. Das wollte ich jetzt nur für meine Tübinger, für die Ehre meiner Tübinger Leute nochmal kurz gesagt haben. Okay. Die waren jetzt keine tiefgelegten GTI-Fahrer.
Naja, ich hatte ja tatsächlich, also ich habe ja tatsächlich ältere Geschwister. Ich bin ja hier, ich habe ja einen großen Bruder.
Ich habe auch eine große Schwester.
Und der hat früher immer Musik gemacht. Und ich habe ja dann auch so mit 15, 16 meine erste Band mit Waldi gegründet, also Fritten und Bier. Und mein Bruder hatte auch eine Band, die hießen Berthold Bricht. Die sind immer so in...
das ist ja voll der gute Name.
Die sind immer so in Köln
aufgetreten. Das ist ein guter Name.
Und der hat uns dann immer in der Mitte des Sets durften wir immer auftreten.
Oh, geil.
Die sind in allen möglichen Clubs in Köln aufgetreten. Alle Clubs, die damals cool waren.
So mit
waren.
16 jetzt oder was?
Genau.
Oder was?
Boah. Weil der fand das auch mal so cool, was ich gemacht habe.
Mega cool.
Der fand das so cool, dass ich immer so... Weil mir war halt alles egal und das fand er halt so cool, dass ich Sachen einfach gemacht habe, auch wenn ich sie nicht konnte, also so Gitarre spielen oder so, weil der halt so ein super Gitarrist ist. Und der fand es immer geil, dass ich Akkorde erfunden habe, damit das Lied weitergeht sozusagen. Ja. Und deswegen haben die uns immer, also es war ein Trio und dann haben dann immer gesagt, so und jetzt machen wir mal 2 Songs Pause und jetzt kommt hier die Band Fritten und Bier und dann sind wir aufgetreten. Nur Waldi und ich, also Waldi an so einem Kinderschlagzeug und ich mit so einer Gitarre und haben immer so 2-3 Nummern gespielt.
Ah, oh, das hätte ich gern gesehen.
Und das war mega cool, weil halt in allen möglichen Clubs in Köln, so Bay Air, so voll geile Läden da irgendwie aufgetreten sind. Und dann sind wir sogar in einem Laden, sind wir dann mal alleine aufgetreten, haben Akustik-Set gespielt. Before hieß das, glaube ich. Und dafür haben wir dann einen Deckel bekommen. Und dann konnten wir immer, wenn wir in Köln mal in diesen Laden gehen und da Bier umsonst trinken.
Ach, geil.
Ja, das war der totale Hammer.
Ja, es ist echt krass auch so, während du gerade so erzählst, fällt mir so ein bisschen auf, ich hätte echt irgendwie tatsächlich Musiker werden sollen eigentlich, ja. Damit, wenn ich irgendwann mal ein Buch schreibe, wirklich hätte ich nämlich diese coole Heldenreise von, weil ich habe wirklich halt früher so, mir war das Wichtigste der Welt war ja für mich auflegen und Musik produzieren. So, ja. Ne? Also ganz, ganz lange, ich habe Platten gesammelt, ich habe immer so Mixtapes gemacht mit so mit den zwei Technics und so und habe immer einfach nur geübt die ganze Zeit, dass das perfekte Mix wird und so. Und es war mir voll wichtig, immer diese Tapes, dass die dann irgendwie Leute hören und so. Ja. Ich weiß ja genau, ich hatte dann immer ein so ein Tape von mir immer dabei, weil wegen den großen Brüdern, weil ab und zu haben die uns nach Hause gefahren und ich wollte immer, und die, also war alles so Reggae-Dancehall, ne? Also die ganze Reggae-Dancehall-Szene ist in Tübingen, war schon immer so ein größeres Ding und ich hatte immer dabei, weil ich wollte immer, dass ich das mal einlegen kann. Ja. Also weißt du, ich wollte immer quasi
bereit sein.
Ich habe also quasi ich habe auch echt gegrindet für dieses Ding, deswegen kam ich gerade drauf, weil du meinst, du hast da auch so einfach was dafür getan und so.
Ja.
Und irgendwann habe ich das ja dann verloren, aber ich, wenn ich jetzt heute zum Beispiel Musiker wäre, hätte ich halt voll die coole Geschichte, können halt so voll erzählen, ja, ich habe ganz, ganz klein angefangen, ich weiß auch genau mein erstes Keyboard und so, was ich da für Quatsch damit gemacht habe,
ja,
und so. Aber irgendwie habe ich es dann verloren, so, aber ja. Ich meine, ich kann solche Geschichten nicht über Comedy oder als Entertainer arbeiten sagen. Ja. Oh, ich habe irgendwann angefangen, weiß ich nicht, zu labern viel. Jetzt bin ich hier.
Aber Musik machen ist tatsächlich die eine Sache, die ich wahnsinnig vermisse. Also so mit einer Band irgendwie so Songs schreiben und so. Das macht ich. Habe ich ja hier an meinem 40. als wir da diesen Fritten und Bier-Auftritt hatten, da haben wir auch einen neuen Song geschrieben und so in 2 Tagen. Das macht einfach wahnsinnig Bock, so mit Leuten, die ihre Instrumente bedienen können. Wenn ich mit denen irgendwie in einem Raum sein darf und wir irgendwie zusammen Sachen schreiben, das ist einfach echt, das habe ich echt immer geliebt.
Das würde ich gerne mal machen. Also wie läuft denn das ab? Also wenn du jetzt den Text hast und ungefähr im Kopf hast, wie du es dann singst, schlägt dir dann jemand, bestenfalls, wenn er gut ist in der Band als Gitarrist oder sowas, einfach dann einen Riff vor oder was?
Ja, bei uns gab es unterschiedliche Wege. Manchmal hatte ich schon so eine Idee für einen Riff und dann haben die das halt verbessert und haben da irgendwie was Ordentliches draus gemacht, so, weil ich das mit meinen 3 Krüppelakkorden irgendwie so hingebogen habe und die haben dann natürlich mit ihrem Können da irgendwie auch eine richtige Melodie rausgebastelt. Manchmal war es aber auch so, dass wir einfach gejammt haben im Proberaum, bevor wir irgendwie geprobt haben und dabei ist dann plötzlich was entstanden, dass man sagt, oh, bleib mal da dran und so. Mhm. Und dann spontan so ein Text, den ich dann zu Hause irgendwie ausgeschrieben oder ausformuliert habe oder so. Oder man hat irgendwie ganz gezielt Songs geschrieben oder so. Also gibt es so unterschiedliche Sachen, wie das immer so entstanden ist. Aber es war immer super. Es hat immer irrsinnig viel Spaß gemacht.
Ich habe nie leider Musik gemacht. Ich wollte das immer. Ich wollte immer alle Instrumente spielen können, habe dann aber nach einer halben Stunde immer aufgegeben, von Keyboard bis Schlagzeug zu Gitarre zu irgendwas. Hm. Aber auch weil ich das halt immer alleine gemacht habe, dann hat man ja irgendwie dann, außer wenn man halt so Songs nachspielt, aber dann habe ich irgendwie nie die Geduld gehabt. Und ich stelle mir das wahnsinnig cool vor, wenn man das zum ersten Mal in einer Band macht oder generell zu zweit, keine Ahnung was, und es dann diesen Klick-Moment gibt, wo man auf einmal merkt, krass, wir machen gerade zusammen Musik. Das stelle ich mir sehr cool vor.
Auf jeden Fall. Also das ist, habe ich ja, stelle ich mir genauso vor. Ich habe auch mal so Solo-Sachen gemacht, produziert halt und so. Aber es war, das kann auch ziemlich fulfilling sein, weil du ja alles machst halt. Ne? Du gibst halt, jedes Instrument spielst du ja selber ein und dann irgendwann kommt das halt am Ende immer zusammen. Ich weiß auch genau, wie ich damit angefangen habe. Das war so ein Yamaha Keyboard und es hatte so Spuren, also es hatte so 7 Spuren.
Ja.
Das heißt, du konntest dann immer also 2 Takte lang mit so einem Metronom, konntest du dann einfach quasi auch ohne quantisieren, also das heißt, dass für die Leute, die das nicht wissen, dass das quasi automatisch die Noten, wenn du so einspielst, danach so an die richtige Stelle geschoben werden, ja, dass sie halt im genauen Takt sind. Das gab es halt da nicht, sondern ich habe dann immer, Gott, ich klinge wie so eine Oma, wir hatten ja nichts. Aber pass auf, dann habe ich immer diese 7 Spuren, habe ich immer so Reggae-Rhythms nachgebaut, also quasi so ganz bekannte, in Jamaika ist es ja so, da gibt es dann immer ein Instrumental, oder früher war das so, und da rappen dann oder singen dann alle drauf, und deswegen kenne ich ja auch schon Sean Paul seit 100 Jahren, der dann irgendwann auf einmal weltbekannt wurde, aber ich kannte den schon ewig davor, weil der in Jamaika eigentlich schon immer so eine Nummer war. Egal, das mal nur am Rande. So, und habe ich immer diese Rhythms gehört und habe die dann immer so nachgespielt. Also erst Schlagzeug, dann die Bassline, die habe ich nur vom Hören quasi dann einfach so versucht, die Tasten zu finden, die da passen. Dann also auch das eingespielt und einzeln. Pass auf, und dann kam man natürlich dieses Piano-Deck immer auf 2 und 4 und so weiter.
Ja.
So, und worauf ich hinaus will ist, ich habe dann immer 7 Instrumente eingespielt oder bis zu 7, meistens so 4 und dann vielleicht noch so ein komisches, weirdes Saxophon obendrauf. Und das war immer der geilste Moment. Ich habe dann irgendwann mal halt quasi alle gleichzeitig abspielen lassen und das war für mich immer der geilste Moment, einfach zu sehen, deswegen kam ich gerade auf, wie alles zusammenkommt. Ja. So. Ich habe es extra immer gemacht, ohne vorher immer zu testen, sondern ich habe immer alles eingegeben und da war für mich, okay, jetzt checken wir mal, wie sich's anhört. Und manchmal war es richtig gut, manchmal voll scheiße.
Ja.
Das wusste ich, das war für mich der Moment, wo ich da voll die Liebe entdeckt habe zu so arrangieren, also quasi einfach, dass du so einfach mit ein paar Ideen, und ich habe ja nur Sachen nachgebaut, irgendwann habe ich ja angefangen, eigene Sachen zu komponieren, dass es so geil ist mit Computern und so, du kannst einfach dich da hinsetzen und da loslegen und du kannst ein ganzes Orchester theoretisch einfach selber machen, so, das finde ich schon geil.
Ja, ich weiß auch, mein Bruder hat sich eine 4-Spur gekauft und dann hat er da immer so Demos aufgenommen und so, und ich habe dann irgendwann so durch Rumexperimentieren auch gecheckt, wie die funktioniert, und habe ich da auch so Songs mit aufgenommen, und manchmal hatte er so Demos, wo ich dann so eine Melodie so geil fand, und dann habe ich da einfach selber was drauf gesungen und dann kam der immer nach Hause und dann, ey Nils, was soll die Scheiße, das ist eine Spur verbraucht. Was soll
die Scheiße?
Das, ich habe so eine geile Idee, was ist totale Scheiße? und Naja, und dann, also wir haben aber auch dann manchmal so Songs zusammen gemacht. Das war, der hat mich halt immer so gefördert, so, weil der das so geil fand. Deswegen durften wir auch bei denen auftreten, aber das war halt vorher schon so. Der wollte immer, dass ich auch Musik mache. So. Der hat mir dann auch irgendwelche Gitarren überlassen und hat immer gesagt, ja, hier nimm mal auf und so. Und dann haben wir so zusammen Songs, wir haben Songs über die Lindenstraße geschrieben und so. Mhm. Und der war da immer sehr hinterher, dass ich da irgendwie. Und dann hatte er irgendwann, er hatte so einen Atari ST, ich glaube ein 520 ST, weil der Informatik studiert hat. Und dann hatte er irgendwann Cubase. So in dieser ganz ersten frühen Version. Und dann ging war plötzlich, wie bei dir ähnlich, plötzlich hat man ohne Ende Spuren.
Du hast unendlich Möglichkeiten auf einmal.
Ja. Das war echt krass. Da haben wir echt.
Und mittlerweile ist der Trend ja wieder andersrum, dass die Leute alle so analog wieder zurückgehen, dass die ganzen Obernerds dann so, naja, komm, hast du es im Sequencer gemacht oder was? Nee, ich hab hier alles Original rumstehen.
Dann geht nämlich der Schwanzvergleich direkt wieder los.
So. Ja, also den MPC hast du als Emulator benutzt? Oder weil ich habe einen echten da zu Hause. Ich drück da drauf auf echte Knöpfe, ne?
Naja, genau. Das ist halt natürlich in der Zeit, wo irgendwie, wo auf jedem Computer GarageBand vorinstalliert ist sozusagen. Wird so getan, als wenn das keinen Wert mehr hätte oder so. Das ist natürlich totaler Quatsch. Also ich mache ja auch hier so wie die Gästeliste Geisterbahn Titelmusik oder so, sowas mache ich mit so einer Handy-App, weil das einfach so Bock macht, damit so, so Elektro-Songs zu basteln und dann irgendwie nachher auszuarrangieren irgendwie. Also.
Kannst du am Ende dieser Folge einen kleinen Weihnachtsdings bauen?
Nein.
Mit der App? Macht dir also doch nicht so viel Spaß.
Da, also, ja, so.
Da, man kann, du hast gerade gesagt, wie ein Russe. Da,
ist nicht möglich, mit App Weihnachtslied zu machen.
Das ist nicht russisch. Okay. Das ist doch so slawisch.
Merklich. Naja, ist ja schon mal die richtige Richtung.
Merklich nicht. Das ist nicht russisch, das ist so tschechisch oder so.
Ich hab's anerkannt, das muss ich schwer, okay.
Er ist der Ossi, er hat's anerkannt.
Okay, alles klar.
Ist halt trotzdem ich hab direkt Angst bekommen.
Ich dachte, er hätte sich direkt zu Hause gefühlt.
Auch, beides. Ich hab sofort salutiert.
Ach, Weihnachten.
Ich
mag Weihnachten.
Ich auch, ich mag das auch sehr gern. Auch, also alles, alle Elemente daran irgendwie. So diesen Stress vorher, dann diese Zeitreise, die man dann so hat, dann das mit den Liebsten bewusst Zeit verbringen und dann auch so dieses, dass danach einfach mal so Ruhe ist, kurz für alle. Das finde ich schön.
Ich war als Kind so hart aufgeregt für Weihnachten.
Ich auch.
Hallo, so fährt nicht, dann wärst du ja auch nicht normal gewesen.
Also diese Zeit vor der Bescherung, ey, das war so krass. Da habe ich dann immer so ein Zimmer.
Ich versuche mich immer zu erinnern, was ich einfach früher gemacht habe, bis es dann soweit war.
Ja. Aber ich finde, das eine Sache, die in Deutschland einfach für mich Katastrophe ist, ist einfach dieses Abendsbescherung. Das ist für mich, also wirklich, da haben einfach die Iren, die Engländer, die Amis, keine Ahnung, das haben wir einfach besser gelöst mit dem Morgens. Das ist einfach so ein geileres Gefühl, dieses Morgens, weil deswegen hat man ja als Kind, das ist ja krass geil, weil du wirklich dann um 5 aufstehst und sobald einfach quasi morgen offiziell ist, dann stürzt du da runter und gehst unter den Baum, hast deine Ruhe, dann wird einfach aufgerissen, dann ist nicht so dieses gemeinsam sich so angucken. Als Kind ist es ja jetzt nicht so wichtig, dass du jetzt da irgendwie, sondern du wirst ja beschenkt so.
Ja.
Und ich war aufgerissen und wollte so meine Ruhe haben. Heute ist ja, da musst du so reagieren vor Leuten und so, sitzt du da abends im Rotwein. Ich merke schon, ich bin irgendwie, glaube ich, habe eine ganz andere Weihnachtskultur als ihr. Ich krieg ja schon die Augenroller im Raum, nur weil ich sage, dass ich nicht für jeden ein Geschenk hole. Ich merke das schon hier, ja.
Nee,
das ist ja jeder Familie anders. Wir sind da eher so, weiß ich nicht, bei uns ist es halt eher, klar ist es schöner, wenn man dann zusammen ist und alle sich lieb haben und so, aber weiß ich nicht, es ist einfach nicht so meine Family so, das ist eher.
Meine Familie auch nicht, aber.
Ja.
Ich finde das auch gar nicht so schlimm mit dem keine Geschenke, aber was ich ja wirklich schlimm finde, ist, es gibt ja immer so, man versucht das ja dann auch mal, wenn man erwachsen ist oder so, so Deals zu machen, auch so mit Familie, okay, wir schenken uns aber nichts und dann ist immer der eine dabei, der sagt ja und dann aber doch was schenkt und dann steht man so doof da.
Ja, das ist halt ja, aber so, darauf wollte ich doch vorhin auch hinaus, das habe ich doch vorhin auch gemeint, dieses ja, wir schenken uns nichts und dann schenkt man sich doch was und so, da meintet ihr beide doch so, nee, ich schenke total gerne, ich schenke allen was und
das kam ich mir voll scheiße vor. Nee, es gibt das ja, dass man sagt, wir schenken uns nichts, das ist ja auch okay, aber oft halten sich dann welche nicht dran, dann wird es halt immer ätzend, wenn das dann irgendwer doch macht.
Hm.
Ja, ist ja nur was Kleines. Ja, so.
Ja, aber das ist Leben doch einfach ein ungeschriebenes Gesetz, das weiß man doch, dieses wir schenken uns nichts und dann muss man quasi ja quasi schon antizipieren, dass sich einer nicht dran hält und dann kauft man halt quasi als Defense-Geschenk hat man noch eins da. Eigentlich sollte man sich da immer was kaufen, was man selber geil findet, ne, aber trotzdem verpackt so und dann einfach nur als Defense-Geschenk. Weißt du? So, falls der andere sich nicht dran gehalten hat, so, ja, ist ja nur was Kleines, dann zack, zücken. Ja, ja, war nur was Kleines.
Ein Swiffer.
Fick dich, ich hab dich. So, und dann stelle ich mir das auch vor, wie bei so einem wie so Pokémon-Fight, weißt du, so, man trifft dieses so, packt unerwartetes Geschenk aus. Und so irgendwie Wummelschwanz reagiert verwirrt. Rummelschwanz benutzt Defense-Geschenk.
Und dann eskaliert es aber so, dass man sich dann so super krasse Sachen schenkt.
Ja, genau.
Und so immer mehr.
Rummelschwanz
so.
Zückt Lamborghini.
Ja, genau. Ein Autoschlüssel?
Kommt Rummelschwanz hin, so ungefähr von Pokémon? Ich habe nie
bestimmt.
Pokémon gespielt.
Ich auch nicht, aber die heißen
auch Rummelmon oder so.
Nee, aber jetzt gibt es ja schon über 1000 oder so.
Ich kenne nur Pikachu.
Reicht. Ja. Ich hatte dieses Jahr, oder habe dieses Jahr einen Adventskalender, bis heute quasi, dessen Ziel war es, also man hat quasi in einem Glas baut man sich dann das, ich weiß gar nicht, wie das heißt, Terrarium oder sowas, nur halt für Pflanzen. Also man macht so Erde rein und dann wachsen dann so Pflanzen drin. Das
ist, glaube ich, ein Pflanzarium.
Ein Pflanzarium, richtig. Das kommt dann am Ende dabei raus.
Ich bin nicht sicher, aber ich glaube schon.
Und das fand ich total cool. Das habe ich geschenkt bekommen von Bibi. Und ich war mega begeistert davon, aber ich habe natürlich vergessen, da ist ja nicht viel drin. Und deswegen habe ich jetzt so die ersten 10 Tage nur immer so Erdpellets drin gehabt im Kalender. Und dann habe ich mir so aufgeregt, was ist denn da drin? Und dann so auf, ah, okay, wieder Erde, ja, macht Sinn. Und dann, ah, geil, Dünger.
Ich habe auch früher als Kind war es für mich auch echt so ein Ding, so die Geschenke zu suchen im Haus. Habt ihr das auch gehabt? So,
ja, dieses, ich habe es einmal gefunden, das war voll scheiße, dass ich das gefunden habe.
Ich habe es auch gefunden, das war jedes Mal scheiße. Wenn man sich, das war mal eine gute Lektion fürs Leben einfach. Mhm. Dann hat man es gefunden und habe ich selber gelernt, so ja, nee, mach ich nächstes Jahr nicht nochmal, weil jetzt weiß ich, das ist ja voll scheiße.
Ich habe einmal die Geheimnummer dann von meiner Mutter, von ihrer Geldkarte gefunden, da habe ich gedacht, krass, ich bin echt ein guter Sucher. So.
Wäre es gut bei Quidditch bestimmt. Das war ein kleiner Harry Potter Gag vom Rande. Du, ich habe ja Quidditch gespielt diesen Sommer. Das war ja einer meiner Jahreshighlights. Ich bin jetzt voll drin. Ich bin ein richtiger Muggelmann, du.
Richtiger Muggelmann?
Ich bin hier die Schlangenblut. Ich mache richtig gerade krass die Muggels.
Aber Muggel ist doch, wenn du das nicht. Okay.
Wie viel habe ich jetzt gerade in 2 Sätzen durcheinander
gebracht? Ich gucke ja auch gerade zum ersten Mal.
Deswegen. Nein, Schlangenblütler, das ist eine Beleidigung für Leute, die.
Schlammblütler?
Nee, Schlangenblut. Nee,
Schlammblut.
Schlammblut. Ah ja, okay. Ja.
Was ist ein Schlammblut?
Das ist jemand,
eine Mischung aus
Zauberer und Muggel.
Ah, und was können die dann? Haben die dann noch Fähigkeiten? Oder?
Die können nur mit Schlamm zaubern.
Ja, nee, aber das ist so Leute wie Malfoy, so reinrassige Zauberer wollen, dass Schlammblüter sozusagen vernichtet und rausgeschmissen werden. Und so.
Okay.
Sind für sie kein richtiger Zauberer. Das ist so die Nazi-Parallele von J.K. Rowling.
Oh, das P beim Potter, das war auf jeden Fall jetzt ein Über...
ein Übergriff. Ein Übersteuerung.
Du guckst auch immer nur bei mir auf die Übersteuerung, ist mir vorhin aufgegangen, bei Herm nicht.
Ja, das stimmt nicht, aber dich mache ich immer ein bisschen zu laut. Bei dir und mir wechselt die Lautstärke am meisten.
Ja.
Das muss ich dann mehr gucken als bei Herm, der ist immer gleich laut.
Ja. Das war auch sehr lustig, als ich letzte Woche den Soundcheck gemacht habe und dachte so, ja, okay. Ja, da habe ich natürlich nicht bedacht.
Stimmt.
Da waren wir in Krefeld und da die anderen meinten, zu spät kamen wegen Problemen am Bahnhof, habe ich den Soundcheck gemacht, wo man also einmal kurz in das Mikro quatscht, damit ungefähr die Lautstärke bei allen drei gleich ist und habe gedacht, da kann man ja nicht viel falsch machen. Man hat alle drei Mikrofone Hallo, Hallo, Hallo gesagt. Der Typ hat das eingestellt und dann kommen wir auf die Bühne und ihr beiden seid super übersteuert, weil ihr natürlich viel zu laut redet.
Der Hammer.
So laut. Viel zu laut, dass sogar das Publikum so, oh, ging so ein Raumlicht hier rein. Das fand ich sehr lustig.
Das war echt krass.
Lustiger fände ich eher, wenn du dann so da gewesen wärst und auch so Imitationen von uns machst. So. Aber, ich bin der Nils, hallo, ich war früher mein Moderator, hallo. Ich schreibe Bücher, hallo. Ich bin Donny, SpongeBob. Und dann kommen wir genau da rein und dann so, Herm, was geht? Hä, ist nicht so, wie es aussieht. Ich mag euch. Man ist so richtig so gehässig einfach. Aber guck mal, apropos Weihnachten,
ja.
Freunde. Es ist doch jetzt auch ein bisschen eine Art Jahresabschluss. Oder das kommt ja auch noch bei uns.
Das ne? auch noch.
Aber man kann ja jetzt schon mal, da werden wir eh nicht wieder alles reinkriegen. Was fällt euch denn spontan jetzt so in diese besinnlichen Stimmung auf? Was war schön in diesem Jahr bei euch?
Generell oder?
Generell.
Oh.
Geheiratet hast du letztes Jahr, ne?
Letztes Jahr, richtig. Aber dieses Jahr bin ich nach Augsburg gezogen. Das war im Nachhinein.
Das ist echt gut für dich gelaufen, ne? Also, das kriege ich so mit. Also, man merkt das dir auch voll an und auch von, sagen wir mal, Social Media aus der Ferne.
Ja.
Das war für dich eine richtig gute Entscheidung, ne? Da warst du von Berlin weg.
Ja.
Weil ich hätte ja gedacht vielleicht oder nicht, also befürchtet, dass es dir vielleicht so geht wie, ich glaube, einigen Leuten, die quasi dann aus Berlin oder Großstädten, Medienwelt, Stress, da so mal ein bisschen wo hinziehen, wo es ein bisschen ruhiger ist. Wo ich ja zum Beispiel auch immer das Gefühl habe, wenn ich in Tübingen bin, denke ich oft so, oh, ich würde hier eigentlich, könnte hier bleiben, so, ne? Ja. Weil man sich wieder dran gewöhnt. Dass ich ein bisschen die Befürchtung hatte, vielleicht ist das so ein Ding wie, so ein Gefühl wie Mallorca, Jens, weißt du, so, du denkst irgendwo anders, ist halt geil. Ja, irgendwo, ja. Und dann bist du halt da und dann merkst du so, ja, aber hier wohnen ist anders als nur kurz da sein. Ja. Und dann, dass es dir vielleicht langweilig wird oder so, aber ist nicht so.
Nee, aber ich glaube, also.
Erste Piece übrigens, Malle.
Malle, Jens, stimmt, ja. Weil ich auch viel unterwegs bin und so, habe ich, also ich habe jetzt auch nie das, also ich freue mich auch mal wieder hinzukommen, ich habe jetzt noch nie das Gefühl gehabt, dass ich mich da irgendwie langweile und so.
Ja.
Aber weil ich auch, gerne alleine bin.
Ja, aber das ist ländliche so, meine ich halt. Also gut,
das ländliche ist
natürlich, du gehst jetzt auch nicht so Party machen und so.
Nee, aber so. Es ist ja auch nicht, es ist ja jetzt kein Kaff so, ne? Es, ja. Immer, es wohnen ja immer noch 300.000 Leute, da gibt's ja alles, was man braucht so. Gibt's halt da nicht 15 Vietnamesen um die Ecke, sondern nur zwei, aber das reicht ja immer noch.
Hast du, Nils, eigentlich irgendwann mal in einem kleineren Ort gewohnt, du warst ja immer, also außer Köln. du hast ja in Köln lange und dann Berlin, aber hast du eigentlich irgendwann mal, in München warst du eine Zeit lang, aber hast du irgendwann mal in so einem eher kleineren Stadt gewohnt?
Ich bin halt nur in Wesseling aufgewachsen, aber dann nach Wesseling habe ich nicht mehr in der Kleinstadt gelebt.
Ich auch nicht, war auch nur
außer direkt ich habe fast ein Jahr in der Eifel gelebt, auf dem Hof da.
Ja, mit dem Thomas D. und so, genau. Die Geschichte, ja.
Genau, also da war ich tatsächlich mitten im Nichts, also das sind ja in einem Dorf, leben ja glaube ich 30 Leute oder so. Ja.
Was ging da eigentlich ab? Das klingt eh so ein bisschen, das ist eh so ein bisschen so wie Schiefasche, das ist alles ein bisschen dunkel irgendwie, wenn du darüber erzählst. Was war da eigentlich genau
da los? Da ist nichts dunkel,
das war schön. Habt ihr da einfach den ganzen Tag LSD genommen oder was? Nee.
Gott sei Dank nicht. Ich habe da ein paar Mal sehr viel getrunken und dann wollte ich irgendwie, ich weiß noch, einen Abend habe ich mal irgendwie eine Flasche Wodka getrunken und dann habe ich gesagt, gib mir die Autoschlüssel. Ich habe eh keinen Führerschein, ich fahre jetzt zum Vulkan. Und dann hat Thomas, wollte mich dann beruhigen und gesagt, komm, ich fahre dich.
Zu welchem Vulkan?
Das ist ein Vulkan in der Nähe, da wo der wohnt.
Ach ja, also, aber das ist wieder geil, dass er dich gefahren Vulkan. Hat dann trotzdem.
Naja.
Das ist sehr gut.
Das war sehr lustig, da haben wir glaube ich Oktoberfest gefeiert oder so. Und,
das wäre eigentlich, dass ich unterbreche, aber das wäre richtig eine richtig gute Szene für so einen Comedy-Film. Also richtig so mit, sehe ich so richtig so auch so, wie heißt der nochmal, Jonah Hill oder sowas, weißt du, mit wie heißt der andere, Seth Rogen, weißt du? Ja. Und dann einfach der Dialog ist halt so, eine offensichtlich voll auf Drogen oder voll besoffen, sagt so, ey, gib mir die Autoschlüssel, ich fahre jetzt zum Vulkan. Und dann muss aber eigentlich der andere dann sagen, so, ey, du bist doch völlig wahnsinnig, ey, ich meine, komm, gib mir die Schlüssel, ich fahre dich zum Vulkan. Weißt du, das muss dann noch was Krasseres sein als Vulkan, irgendwie sowas wie, keine Ahnung, ich will zum Einhornbrunnen oder sowas. Ja. Und dann wäre das, glaube ich, ein guter Gag, so, ja, ich fahr dich zum Einhornbrunnen.
Ja, das war lustig, das hat immer Spaß gemacht. Also wir haben dann auch so, wir haben ja auch tatsächlich irgendwie dann, dann war ja Silvester 2000 sozusagen, 99 auf 2000 und dann haben wir so eine riesen Party gemacht, wo wir ein Theaterstück selber geschrieben und aufgeführt haben, in dem wir erzählt haben, was in den letzten 2000 Jahren Menschheitsgeschichte passiert ist.
Und vor allem, das war ja der Computer-Panik Silvester.
Ja, genau.
Wie hieß es nochmal?
Der Y2K-Bug,
genau.
Und dann haben wir, weiß ich noch, war St. Martin, dann haben wir für die Leute aus dem Dorf, die dann da so ein Martinsfeuer gemacht haben, haben wir dann die Martinssage aufgeführt als Theaterstück am Martinsfeuer und so. Und haben wir haben immer so einen Stuss gemacht. Ach, und haben halt so ein paar Sachen geplant, die wir dann nie gemacht haben. Aber das war schon eine gute Zeit. Also wir haben uns echt viele, viele schöne Sachen ausgedacht. Und manchmal, wenn so nicht alle da waren oder so, gab es auch immer wieder Zeiten, wo es echt super entspannter war und super ruhig. Wir haben dann auch in der Mitte so einen Pool ausgehoben, das sollte dann so ein Biopool, oder wurde dann so ein Bio.
Quasi das Klimaland einfach so ein bisschen.
Genau, eigentlich war es so, genau. Und dann das Geile war, dass ich das dann, weil dann habe ich den Baggerschlüssel gefunden und dann habe ich das ausgehoben. Das hat
damit zum Vulkan gefahren.
Das hat so einen Bock gemacht, diesen Mini-Bagger zu bedienen, dass die irgendwann mich stoppen mussten. Und gesagt, Nils, das ist jetzt tief genug. Aber warte noch hier. Nein, nein, das reicht.
Schon auf Grundwasser gestoßen.
Ja, so in etwa.
Wie viel wart ihr da ungefähr?
Ich glaube, wir waren 15 oder 20 oder so, irgendwie sowas in der Ecke.
Waren da auch andere Promis eigentlich mal? Oder war das immer nur...
Naja, was heißt Promis?
Oder also, Promis ist jetzt das falsche Wort, auch für die Ära und für die Menschen. Ja, aber, ja, weißt du, was ich meine? So bekannte Gesichter.
Naja, also Bertil, der ja da auch gewohnt hat, ist also ein ganz bekannter Lichtmann und Musiker und so.
Der war bei Fu Manchu mit dabei, glaube ich.
Nee. Der war bei Fruit, es gab mal eine Band, die hieß Fruit. Da hat er gespielt und hat er bei Fritten und Bier Schlagzeug gespielt und noch bei ein paar anderen
Boah, Bands. Boah, bei Fritten und Bier? Krass.
Ja, das war sehr krass.
Oh, Mann,
der ist aber jetzt mittlerweile, der macht jetzt so Licht für Jan Delay, der macht Licht für, keine Ahnung, für alle großen deutschen Acts, für Rammstein macht er auf der Russland-Tour Licht und so. Der macht halt, der ist ja so der Lichtmann im Moment.
Der nächste Mo.
Und genau, und dann hat noch Klaus Kornfield da gewohnt, der, ein Comiczeichner, ein ganz toller Comiczeichner, bei dem wir auch im aktuellen Comic mit einer Anzeige drin sind.
Ah,
der hat nämlich jetzt die Gesamtausgabe seiner kranken Comics veröffentlicht, die eine ganz das wunderbare ist ein sehr lustiges Bild, Comicreihe sind.
Wer ist wir?
Gästeliste Geisterbahn.
Wir
haben da eine Anzeige drin geschaltet in diesem Buch.
Ja. Aber das ist schon eine Weile her, aber.
Oh, das ist gar immer.
Ist schon eine Weile her.
Mir vorbeigegangen, glaube ich.
Und wenn ihr das kauft, da gibt es auch nicht mehr viele von, könnt ihr auf jeden Fall eine von Klaus selbst gezeichnete, sehr, sehr lustige Anzeige von Gästeliste Geisterbahn
sehen. Und der hört uns dann auch einfach, oder was?
Der hat uns dann gehört, um die Anzeige zu malen, aber dann. Ich glaube, jetzt hört er uns nicht mehr.
Das ist voll an mir vorbeigegangen. Ich habe das gar nicht, oder ich habe es irgendwie verpeilt.
Das kann sein, dass ich es vergessen habe.
Das kann sein, dass ich es vergessen habe.
Aber es ist auf jeden Fall, also, und der macht auch Musik und so. Der hatte damals eine Band, die hieß Throw That Beat in the Garbage Can, so in den 90ern. Und jetzt hat der, weiß gar nicht, was er jetzt für eine Band hat, OMP, glaube ich.
Throw That Beat in the Garbage Can ist auch ein guter Bandname. Denkt man erst so sperrig, aber eigentlich ist das...
Ja, die wurden dann natürlich immer nur noch Throw That Beat irgendwann genannt.
Ja.
Haben sich auch noch selber nur noch so genannt.
Und Beat vielleicht dann am Ende einfach nur
noch. Am Ende gab es ja nicht mehr. Die haben sich, glaube ich, nach einem B-52-Song benannt oder so. TTBITG. Und sehr sperrig. Aber das war, in den 90ern war es wahnsinnig cool, sperrige Bandnamen zu haben.
Mhm.
Da gab es, und ich fand das immer cool, wenn eine Band, da war ich sofort interessiert. Gab es dann so Bands wie die rasenden Leichenbeschauer. Ich so, aha, ja, ich bin mal an. Das fand ich irgendwie immer wahnsinnig gut. Ich wollte dann, glaube ich, auch mal so eine Band. Was hatte ich denn noch so für Band?
Ab wann ist es zu spät, eine Band zu gründen?
Nie.
Nie.
Nie. Das ist ja das Schöne.
Aber es ist schon mit Aufwand verbunden und also mit
ja.
Also nicht Aufwand im so in Bandproberaum und so. Und wie macht man das? Anzeige schalten und dann sagt, ey, ich könnte jetzt sagen, ey, ich glaube, ich könnte ein guter Frontmann sein, ich habe eine okaye Stimme, ich brauche Leute, die Mucke machen.
Ja.
Und dann ist ja von vornherein ist man schon der Arsch der Band. Oder was? Wie macht man das denn?
Die Band soll bitte meinen Namen haben.
Genau.
Hier Bon Jovi.
Oder so wie bei An Mai Kantareit, die aber ja eine Viermann-Band sind.
Ach echt?
Ja, und dann sind die Nachnamen von drei Mitgliedern, aber es sind vier.
Hä? Ich habe mich immer gefragt, warum der Name so komisch ist.
Das sind die drei Nachnamen von den drei wahrscheinlich Gründern.
Ja, aber das
die
ist
sind
doch
da
super
mittlerweile
lame.
Zu viert.
Die Namen zusammengestückelt als ist doch die Regel Nummer eins von den lamesten, unkreativsten Namen.
So bei ABBA zum Beispiel auch
sagen.
Ja gut, ABBA ist in den 70ern, wir haben damit angefangen. Das ist jetzt ein schwieriges Beispiel, aber...
Gibt's doch.
Oder ist es nicht irgendwie so ein bisschen...
Also ich finde ja, dass An Mai Kantareit ganz gut klingt.
Ja, hat einen
guten Klang.
Ich checke mal nie, wie man schreibt.
Buckelberg, Hermann und Sullivan.
Wäre dann eher Bose oder sowas. Also nur die zwei Anfangsbuchstaben
Bosse.
Oder sowas.
Bose.
Bose.
Nein, Bose. Und die Leute immer so, ach Bosse, nein.
Nee, Bose.
Also, das ist eine andere Band.
Das ist so wie diese Red Hot Chili Peppers Coverband, die das mit Dudelsack spielt.
Ja,
Red Hot Chili Peppers, wo glaube ich regelmäßig Leute.
Red Hot Chili Peppers. Das gibt's wirklich, das ist ja der Hammer.
Da gibt's also alle paar Jahre wieder so Artikel
so
von so Leuten, die halt extra hingeflogen sind für ein Konzert, weil sie dachten, es ist ein kleiner Club und so. Halt die Red Hot Chili Peppers.
Apropos kleiner Club, das ist auch geil. Ich habe mal, es gibt ja so einen Berliner DJ, den werden jetzt alle Techno-Menschen kennen. Ben Clock halt so ein einer der Stamm-DJs vom Berghain.
Ja.
Und er spielt halt so ultra harten Sound irgendwie, oder nicht ultra hart, aber also sehr monotoner, klassischer Berliner Techno so.
Ja.
Und ich werde es nie vergessen, es war so geil. Der wird ja auf der ganzen Welt gebucht.
Mhm.
So Paul von Dyks Sphären, aber halt für so härteren Techno und so den krassesten Läden und bla bla. Und ich weiß noch genau, ich war mal in Dublin an einem Wochenende, weil ich zufällig da war mit meiner Familie, so irgendwo eins von diesen Wochenenden. Und dann bin ich so abends ausgegangen in Dublin, da so Temple Bar Area und sowas, einfach wo ich nie wieder jetzt hingehen würde in dem Alter. Aber ich war so, weiß ich nicht, wann war das? Vielleicht so 10 Jahre her oder sowas.
Ja.
Da war ich so 23, 24 jedenfalls. Und dann war ich in so einem Club gelandet. Also war eigentlich kein Club, sondern das war halt so eine Bar. Also ein Pub, wo halt so ein bisschen eine Tanzfläche war. Also ich sag mal so maximale Kapazität von dem Laden 150 tanzende Gäste.
Ja.
So. Und dann hat da Ben Clock aufgelegt. Und das Geile ist, schon da war mir klar, also zwei Sachen kommen mir zusammen. Mhm. A, Bentlock ist offenbar falsch gebrieft worden, was das für ein Laden ist. Wenn du vom Berg einkommst und dann irgendwie in Dublin in der Touri-Gegend in dem 150-Dings. Und B, die Leute, die da waren, die wussten ganz genau, wer er ist, weil die hatten wirklich, das sind auch typisch Iren, die hatten dann wirklich so Rave-Westen an und so Scheiß. Die hatten dann wirklich diese Verkehrs-Bahnwesten an und so und dann so crazy Sonnenbrillen. Und sind immer direkt vor ihm so abgeraved einfach so. Und das ist ja so ein Bodybuilder-mäßiger Typ, der stand dann da und hat es einfach durchgezogen. Aber es war so interessant, das zu sehen. So assige Iren treffen auf so die deutsche Pünktlichkeit und akkurat, also dieses Akkurate einfach. Ja. Ja. Es war so eine Symphonie der Sinne für mich an diesem Abend. Ach ja, Bentlock. Seitdem sehe ich ihn nie wieder mit anderen Augen.
Der hat bestimmt auch einen Boiler Room gemacht, ne?
Ja, 100 Pro. Oh, das ist ja immer das Schlimmste. Hey,
ich lege ja gerade wieder so ein bisschen so auf und mache so Mixe und so. Und ich mache das eigentlich nur, weil ich auch unbedingt einmal so einen Boiler Room mit dem Sound, den ich auflege.
Da werde ich aber dann auch gerne in dem Video dabei sein. Direkt am DJ-Pult.
Nee, genau. Dann wäre es schon wieder geil, wenn wir beide und Maria und Mo und sowas genau diese nervigen Idioten sind, die direkt so bei
den Händen immer so. Wenn du Boiler Room auflegst, würde ich auch LSD nehmen. Gebe ich die Hand
drauf. Okay, krass. Das haben wir jetzt auf Band. Das haben wir auf Band.
Huiuiui, das wird aber ein Abenteuer, Herr.
Ey, falls jemand unter den Zuhörern ist, der irgendwie Connections zum Boiler Room hat, ey, ganz ehrlich, das wird da make it happen. Dann sehr gerne Mietz buchen. Das ist ja nicht nur ironisch, sondern gemeint, sondern auch wirklich
ein guter DJ. Gutes Gespür für die Masse.
Hervorragender Hochzeits-DJ, aber er macht keine
Hochzeit. Bei Herms Hochzeit, da hast du mich aber auch so richtig zum Tanzen gebracht.
Es gibt einen Boiler Room, den ich jetzt bestimmt schon 3-4 Mal geguckt habe. Weil ich den so Hammer finde.
Echt?
Es gibt einen Boiler Room, den ich immer gucke, von Jada G. Das ist so eine DJ aus, die kommt, glaube ich, aus Amerika, lebt aber mittlerweile in Berlin, wenn mich nicht alles täuscht. Und die hat in Holland irgendwo auf so einem Festival aufgelegt, tagsüber, irgendwie so morgens. Und die spielt ein super Set, nur mit so Disco-Songs und so, nur mit so 70er-Sachen, mega gut ausgesucht. Und sieht auch noch fantastisch aus und singt die ganze Zeit mit und danced mit. Und hinter ihr stehen so ein paar hässliche Leute, die dann so tanzen. Oder auch. Das Geile ist, da sind auch alles nur so Weiße, die halt alle auch gar nicht wissen, wie sie zu so einer Musik, also wie man sich sexy bewegt und so. Die stehen da so, weil die so warten, so dass so der nächste Techno-DJ kommt und sie halt mit so Disco-Songs da steht, also tut so ein bisschen weh, aber es ist ein wahnsinnig gutes Set und das gucke ich total gerne, das höre ich mir auch immer so an zwischendurch.
Ja, also wie man mir ja schon anmerkt, Boiler Room ist ein schönes Donny-Hass-die-Welt-Thema, also es ist ja wirklich, da bin ich absoluter Highlight, ich finde das so. Ich krieg da richtig Hass, wenn ich diese Videos sehe, gegen die Leute, die da um. Nichts gegen die DJs, keine Ahnung, wenn du da gebucht wirst, ist bestimmt auch echt wie so ein Ritterschlag.
Ja.
Aber allein einfach, glaube ich, nur wegen dem Booking und das Audiotape ist ja auch gut. Das macht ja auch die Runde meistens, wenn du ein Boiler-Room-Set hast. Aber diese Videos, ey, nicht umsonst sind da diese ganzen Persiflagen davon gemacht worden. Ja, oder dieses Gummibärenbande drunterlegen, das ist ein mein Favorite. Oder einer die Titelmusik von Gummibärenbande drüberlegt und das Video halt voll auf den Takt passt und diese ganzen Idioten dann so abtanzen, damit ihrem Gin Tonic schwenken und alle voll gekokst, so, hey, ich bin echt der Geiz, wir stehen beim DJ und so. Und das sind die schlimmsten Menschen, weil ich die wirklich auch kenne aus meiner Zeit, wo ich auch viel in so Clubs gegangen bin. Es gibt immer diese Idioten, die irgendwie eigentlich nur da sind, um gesehen zu werden, ja, dass absolut. Sie den DJ kennen, so, weißt du? Und selbst in meiner Zeit, als ich aufgelegt habe aktiv, habe ich die Leute immer gehasst. Früher beim Rosis oder so in Berlin, wenn man da aufgelegt hat, hinten in dieser Ecke, dann sind zwar Freunde von mir und so, aber die nerven, die stehen dann alle so da und du weißt genau, die stehen in dieser Ecke, weil es irgendwie wohl cool ist, dass du den DJ kennst. Und in dem Fall war sogar ich der DJ, das heißt, es ist nicht mal wirklich cool. Und dann war deswegen Boiler Room, ey, wirklich, und dann sind da auch oft so voll oft so eine Frauen, wo du offensichtlich siehst, die halten auch immer so ihre Möpse in die Kamera und sind immer so ein bisschen, bewegen sich so lasziv. Ja, das ist jetzt auch nicht sexistisch, das ist einfach Fakt. Da gibt es echt, da muss man drauf achten. Die gucken dann immer so und bewegen sich auch immer so vorteilhaft und so. Und dann denke ich auch so, oh nee.
Hör auf, dich so vorteilhaft zu bewegen.
Weißt du, was ich meine? Die gucken dann auch immer, wo die Kamera ist und so. Genau. Und machen ihre Haare dann so zurück und so. Und
du bist ja ganz schön vorteilhaft gekleidet.
aber es gibt ja auch so ein paar.
Also vielleicht sollte ich das Wort vorteilhaft nochmal überdenken.
Es gibt ja auch so ein paar Zusammenschnitte von so Boiler Room Fails.
Ja, ja.
Die finde ich immer wahnsinnig lustig.
Genau, deswegen meine ich ja mit Persiflage.
Mit so Typen, die so das DJ-Pult aus dem umhauen ja, oder so die Platte umhauen.
Ja, also, oder diese Typen, die immer den DJ irgendwie ansprechen oder so. Ja, genau. Und ich glaube, das ist sogar eins mit Ben Clock, wo offensichtlich so einer so einen Supercut gemacht hat von so einem Typen, der immer wieder ihn anspricht und du einfach voll merkst, dass Ben Clock einfach nur höflich ist und einfach so, immer so ja sagt, aber einfach null auf irgendwas reagiert. Hey, geiler Track. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, ja.
To Sambucas.
Aber gut, das musste kurz raus. Ich war schon lange nicht mehr Hass, Donny, aber das ist wirklich so ein Ding, da könnte ich mich richtig aufregen. Über so Leute.
Jetzt stimmt immer zu Ben Clock hingegangen und gesagt, ey, du hast echt eine vorteilhafte Jacke an.
Ich würde sagen, wir haben den Titel dieser Folge. Vorteilhafte Folge.
Vorteilhafte Weihnachten.
Vorteilhaft Befehl.
Bewegt sich denn so vorteilhaft? Was wollte ich denn sagen? Also was... sich in Szene setzen, so. Ja. Das war das,
was ich sagen wollte. Wir wissen, was du sagen wolltest. Ja.
Worte sind nicht so mein Ding. Ja. Aber wir sind doch Auto, halten Sie das Maul. Ich habe eigentlich noch eine Story gehabt, aber ich muss deswegen aufs Handy gucken. Die wollte ich unbedingt heute erzählen.
Habt ihr noch weihnachtliche Themen? Mir ist das Weihnachtliches aufgefallen. Wart ihr schon auf dem Weihnachtsmarkt irgendwie dieses Jahr?
Nee, noch nicht so richtig.
Bei mir vor der Tür ist direkt einer und deswegen bin ich automatisch immer auf dem Weihnachtsmarkt und nervt.
Ich war jetzt
richtig ganz nach Sauerkraut und Wurst.
Die letzten Tage in Kopenhagen bin auch an dem Weihnachtsmarkt vorbei und ist mir aufgefallen, eine Sache, die es nicht nur in Deutschland mittlerweile auf allen Weihnachtsmärkten gibt, ist Werkzeug aus Schokolade.
Ja, stimmt.
Das finde ich verrückt, dass das sowas Neues ist, was es jetzt überall auf dem Weihnachtsmarkt gibt.
Ich habe neulich irgendwo bei so einem Online-Shop als Weihnachtsgeschenk gesehen, eine Käseplatte aus Schokolade mit einer Maus.
Oh, Maus aus Schokolade, da ist es wieder.
Da ist es wieder.
Ich habe das Gefühl, es gibt viele Produkte in Deutschland, die wirklich, oder Sendungen oder was auch immer, die wirklich nur wegen einem Wortspiel entstanden sind und einfach der Inhalt dann egal ist, so, weil das Wortspiel gut war.
Du bist gerade eben noch gedacht, dass jetzt die aus Schokolade sind. Eine Sendung aus Schokolade.
Boah, eine Sendung aus Schokolade? Das ist fucking Next Level. Stell dir mal vor, das ganze Studio aus Schokolade und dann der Moderator immer so, hey, willkommen zu Pfanzimmer. Und dann beißt er einfach so ein Stück von der Showtreppe ab. Und ist das so?
Das wäre aber geil.
Willkommen zur Schokoladenshow.
Und das Publikum darf schon eine Stunde vorher rein und dürfen so viel essen, wie sie wollen.
Genau.
Und dann sitzen die da und sind alle total fertig und können auch nicht mehr klatschen, weil sie einfach so viel Schokolade gegessen haben.
Die müssen sich ihre Sitze zurechtbeißen.
Ja, stimmt.
Das heißt, da ist erstmal so, alles ist so Schokolade, aber so ganz unförmlich, so ein Block. Aber so, dass man halt nur ein bisschen, so ungefähr 2 Tafeln Größe essen muss, damit man sich bequem hinsetzen kann. Und die kriegen auch so Thermounterwäsche, damit die nicht so, damit es nicht schmilzt, die Schokolade.
Ey, wenn das Semino
rauskommt
oder so,
nicht.
Die sitzen auf den Stühlen, sinken so die ganze Schokolade langsam ein. Das ist alles so braun.
Müssen wir alle noch mit dem Bus nach Hause danach.
Warte. Ich glaube, ich habe was verwechselt. Thermounterwäsche ist doch quasi, es ist ja nicht nach außen kühlend. So, das ist ja, dass man nach innen wärmt.
Aber da kann nichts schmelzen, ich habe Thermounterwäsche an.
Wenn da so Semino Rossi auftritt oder so, dann hast du sofort die ganzen Rentner, die das alles mitmachen, freiwillig.
Das stimmt.
Einmal beim Fernsehen sein, dann auch den Semino sehen.
Ey, also neben Ballroom-Bookern, bitte alle Fernsehmacher, meldet euch.
Die große Schokoshow.
Die große Schokoshow, wir machen das und ich würde jetzt schon sagen, das moderieren wir ohne Gage.
Absolut.
Die Schokoshow moderieren wir ohne Gage.
Aber die Garderobe muss aus weißer Schokolade sein.
Genau. Und ich wünsche mir persönlich so einen kleinen Sidekick, so einen kleinen dicken Jungen. So ein Uter, weißt du, so von Simpsons.
Ich habe Schokolade gegessen. Die große Schokoshow.
Ich will so einen kleinen Uter, der mir überall folgt.
Der macht die Außenwette.
Genau. Uter, wir haben dich auf dem Ohr. Schokoladenohr natürlich, ne? Funktioniert alles überhaupt nicht. Immer wieder aus der Regie so laut.
Schokoladenkameras.
Das ist Schokolade. Sie wollten alles aus Schokolade, bis auf die Kameras. Das haben wir gemacht.
Die Kameras sind in Schokolade gehüllt.
Uter kann sie nicht hören. Hallo? Bin ich drauf?
Ach, schön. Der hat doch so einen Schokoriegel als Mikro.
Nee, das ist ein Mikro aus Schokolade einfach.
Ist das alles wohlschmeckende Schokolade? Weil zum Beispiel früher,
wie
hieß dieses alles nix oder, diese Hugo Egonbalder, davon sind schon, da habe ich irgendwie mal gelesen, dass die Torten, das waren keine echten Torten und so und die haben gar nicht geschmeckt.
Das war quasi nur so Schaum.
Ja, und das fand ich da nicht gut. Und das möchte ich bei der Schokoshow nicht erleben.
Nee. Das dann die Schokoshow ist feinste Schokolade. Wir haben dann auch eine Lindmacher.
Das ist die Lindmacher. Die Köche formen das alles so.
Ja, aber nicht alles, weil das ist den VIP-Plätze. Es muss die Lindschokolade, ist dann wirklich so ein bisschen für geladene Gäste und sowas, so ein so ein kleiner abgesperrter Bereich mit so
die
rote...
Die Lip-Loge.
Genau, ja. die Lip-Loge. Und da ist dann auch der Originaltyp aus der Werbung, der ja, wie man weiß, jede einzelne Praline ja, auch wirklich bei Lindt macht. Der hat echt einen stressigen Alltag auf jeden Fall. Der jedes einzelne wirklich minutiös in diese Dinger da rein. Wir haben es ja aus der Werbung.
Ja, klar. Ja, klar. Ja.
Aber ich meine, der kriegt dann halt, der kriegt Gage.
Ich überlege die ganze Zeit, wie diese Maschine heißt, mit der die Schokolade so zart ziehen.
Da Schokoladenmaschinen.
Da sagen die mal, wie die heißt. Nee, die hat so einen französischen Namen. Komme ich bestimmt gleich noch drauf.
Die Schokolade, die Maschine.
Die Ganache.
Ganache.
Ah, das ist die Ganache.
Ich will mir die Ganache in den Anus.
Ich weiß nicht, wo das jetzt herkam.
Oh, das ist ja die beste Show der Welt. Und wir haben natürlich auch einen kleinen Flüssigschokoladepool, ne? Also wo man einfach abkühlen kann.
Machen wir auch so ein kleines Schokoquiz, wo der Moderator die Karten, wo die Fragen draufstehen, dann auch isst.
Kriegt man denn jetzt mal rein?
Es wird von hier, wie heißen die, SZ-Schnitten machen das.
Na, genau. Hm? Geht es denn theoretisch physikalisch?
Quiz mit SZ.
Ist das möglich? Pass auf. Ich bin was Großes.
Schreib das auf.
Ist das psychologisch, also ist es physisch, nee, psychisch, nee, fucking physikalisch.
Haben wir jetzt wirklich lange hingebracht.
Das ist doch bei mir immer so, wenn ich aufgeregt bin. Wenn ich eine gute Idee habe, dann bin ich richtig aufgeregt. Pass auf, das haut euch jetzt, it's gonna blow your mind.
Ja, okay.
Es blowt eure Minds. Also ich frage mich, ob das physikalisch möglich ist, dass man, angenommen, wir haben wirklich so einen Schokopool.
Ja, ne?
So, und ist ja klar, das ist ja nicht zum Abkühlen, weil das ist ja heiß, weil Schokolade ist ja.
Ja,
jetzt frage ich mich, gibt es irgendeine Art von Schokolade, die man wirklich flüssig hat und es ist wirklich kalt, erfrischend kalt? Glaubst du, das geht? Kann man das quasi so, wie, weißt du, ich stell mal vor, das ist auch wirklich so fast so flüssig wie Wasser und dann springst du rein und das ist wirklich ein kühles Nass und es ist aber alles Schokolade. Tauchst mal ein, machst den Mund auf, wärmen, tauchen, geil, Schokolade rein.
Aber es gibt doch so kalte Schokosoße oder so. Oder?
Ich glaube nicht, wenn es flüssig ist, ja wie Aggregatzustand.
Aber,
ne?
aber Schokosoße ist doch kalt, die steht doch einfach so rum in der Flasche.
Ja. Eiszauber.
Warte mal, Schokosoße? Stimmt. Du meinst, die in der Küche hat, die man einfach so drüber zum Glasieren und so.
Genau.
Stimmt, da hast du recht.
Oder wie Herm sagt, also Kakao, Kaba ist ja auch kalte Schokolade. Kannst du auch mit kalter Milch machen. Scheiße.
Aber war eine super
Idee. Aber ist physikalisch nicht ganz so einfach.
Vor 500 Jahren wäre das eine super Idee gewesen.
Halt, stopp. Das lasse ich jetzt nicht zu. Ich meinte natürlich wirklich halt, ja klar, Kaba habe ich jetzt nicht dran gedacht, klar, aber ich will ja auch keine Kaba. Ich will wirklich diese, es ist halt Schokolade. Aber es ist einfach irgendeine Chemikalie drin, die halt das trotzdem... Ach, ich weiß nicht.
Vielleicht kann man auch so die reiben. Kannst du die Schokolade einfach nur gerieben? Dann ist die so ein Pool voll geriebener Schokolade.
Ja, das ist ja vor allem...
Oder Streusel. Schokostreusel.
Du reibst die so. Na, das Krasse ist, dass die liegt dann da als Streusel oder als geriebene Schokolade. Aber sobald du reingehst, wird die flüssig, weil die durch die Körperwärme sofort schmilzt. Weil die so dünn gerieben ist.
Und dann sieht man ganz cool aus, wenn man rauskommt. Ich würde jetzt gerne mit meiner Hand in einen Eimer voll Schokostreusel gehen. Nur für das Gefühl.
Boah, für jeden. Das fühlt sich schon richtig geil an.
Mm.
Aber ein Sprungbrett aus Schokolade ist natürlich nicht so geil.
Das doch. So. Wenn du so einmal hochspringst und dann bricht es so ab.
Ja. Krack. Aber man läuft einfach so nach vorne.
Und
dann kommt dieser kleine Junge und isst dann so das Sprungbrett.
Uta.
Mit beiden Händen.
Uta, nicht das Brett. Und Uta wieder so, man.
Kriegt auch so einen eigenen Jingle, so einen Uta-Jingle.
Oder der hängt so mit den Zähnen an dem Brett, so über dem Pool.
Ja, also bitte melden einfach, falls ihr Fernsehmacher seid, Autoren, keine Ahnung.
Du bist
Leute
doch beim Fernsehen.
Connections.
Internetfernsehen.
Ja, aber...
Ja, das muss groß sein. Das ist die Sat.1-Show.
Ich bin am 1., ne? Ich bin beim Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen. Ne? Und die ganzen Skispringer werden doch immer von Milka gesponsert. Ne?
Ja.
Und dann frage ich die einfach direkt.
Absolut.
Bist du da wirklich?
Ja. Und dann mache ich das, kläre ich das.
Ja.
Warum bist du da?
Dann machen wir auch ein Schokodomino.
Schokomino.
Warum bist du bei dem...
Ich wollte mir das mal anschauen.
Echt?
Ja. Ist ja nicht weit weg von da, wo ich bin.
Ist auch Eddie the Eagle da?
Ich hoffe, aber ich denke nicht. Der ist seit gut 25 Jahren.
Wir sind früher immer in Skiurlaub nach Österreich gefahren, in der Nähe von Seefeld. Und da gab es auch mal so ein Neujahrsspringen irgendwo da in der Ecke. Also ist ja dann Vier-Schanzentournee, da war eins auch, glaube ich, Innsbruck oder so.
Ja.
Und da ist auch oft Eddie the Eagle gesprungen. Dann sind wir immer dahin, um den zu sehen.
Ja, lustig. Ja, Neujahrsspringen ist immer in Garmisch-Partenkirchen.
Was ist denn mit den Springern, dass die immer im Neujahr unbedingt springen wollen?
Kapiere ich auch gar nicht. Also der verkrasste Tag des Jahres.
Das habe ich auch mal gedacht. Das habe ich immer so als Kind gedacht. Krass, ey, die dürfen nicht feiern. Das war für mich das krasseste der Welt, dass die nicht Silvester feiern.
Aber vielleicht kommt das ja daher. Also, vielleicht ist das so erfunden worden, dass das der Tag ist, wenn die Leute verkatert sind, dass man am mutigsten ist. sich auch auf so eine Schanze irgendwie runterschubsen zu lassen. So.
Apropos verkatert am Essen, habe ich auch, ist mir gerade gestern was Witziges passiert, da habe ich mit einer Arbeitskollegin, Lisa, herzliche Grüße an dieser Stelle.
Hey Lisa.
Sie hört uns dann ziemlich auch. Und dann ging es so um Wohnungssuche und so Krams, weil sie, glaube ich, auf der Suche gerade ist nach einer Wohnung. Und jedenfalls habe ich dann so, hat sie dann irgendwie gesagt, ja, da gab's was, aber das ist zum 1. Januar. Und hat sich mit einem anderen Kollegen so ein bisschen so beschwert darüber. Ja, zum 1. Januar. Und der andere Kollege auch so direkt verstanden, so, ah ja, das ist natürlich scheiße. Und ich gucke so zu und bin so wirklich so, hä, aber warum denn nicht? Und dann hat sie es mir so erklärt, ja, im Sinne von, ja, weil dann musst du ja doppelt Miete quasi auf jeden Fall bezahlen quasi, weil du so schnell findet man ja jetzt nichts und einen Nachmieter für die eigene Wohnung und so. Das waren die Gründe und original, ich habe die ganze Zeit gedacht, ja, wegen Kater. So, wegen Umzug am 1. So. Und die hat sich voll beömmelt, meinst du, so denkt nur ich einfach so. Ich dachte wirklich die ganze Zeit, ja klar, am 1. auch ist auch nervig, selbst ohne Kater so, ich habe keinen Bock, da gucke ich mir Fernseher den ganzen Tag am 1. Geh doch nicht raus.
Oh, guck mal, schöne Filme.
Früher bin ich gerne rausgegangen am 1. Das war ganz wichtig. Böller finden.
Ja, die haben wir auch nicht kaputt waren. Ich bin auch mehrmals schwer verletzt. Na, geht's mir.
Okay. Das hatte eine gewisse Schwere gerade, diese Aussage.
Nee, weil so, es gibt immer diese Böllerketten, ne? Ja, die ganz vielen kleinen dran genau. Sind. Und wenn die, wenn man, die, davon habe ich manchmal noch welche gefunden, die noch übrig waren, aber die Zündschnur zwischen den kleinen Elementen ist verbrennt ganz viel kurz, schneller.
Ja, das
habe ich schmerzlich erfahren.
Ach so, ich habe immer versucht, eigene Böller zu bauen daraus. Das hat nie funktioniert.
Mal versucht.
Weil man einfach, heutzutage weiß ich ungefähr, warum es nicht geklappt hat, aber ich habe es damals nicht verstanden. Ich habe einfach die Logik genommen, da ist ein Böller, ja. Da ist Schwarzpulver drin, da habe ich auch die Reihenfolge von diesem weißen Zeug unten, dann Schwarzpulver, dann weißes Zeug oben. Dann habe ich das so eingewickelt in so Klopapierrollen und dachte mir immer so, oh, jetzt habe ich so einen richtigen Bombenböller. Und dann machst du immer an und dann brennt das einfach nur so armselig ab. Und heutzutage weiß ich, das hat ja mit dem Druck, das muss ja irgendwie so, in so ganz, ganz fest sein, damit das nicht entweichen kann, die Energie. Aber das habe ich damals nicht gewusst.
Ich habe neulich gesehen, dass Lidl so ein Influencer-Event gemacht hat, wo sie ihre Palette für Silvester vorgestellt haben. Und dann mussten die so rumlaufen und so, oh geil, ist das Silvester-Sortiment von Lidl. Und dann haben sie im Hof dann noch die Raketen mal so zum Test gezündet und so. Also,
ich habe als Kind
verboten, aber
die kriegen wir dran.
27, wenn du eine Sondergenehmigung hast, darfst du das auch davor
machen. Stimmt, es gibt ja auch Sommerfeuerwerk, stimmt.
So, jede Kirmes macht ja auch jeden Freitag immer Feuerwerk. Was ich früher nie kapiert habe, ist, bei Raketen, wo die Raketen bleiben. Mhm. Also ich hab immer gedacht, es werden an Silvester so viele Raketen hochgeschossen. Das ist eine
geile Frage.
Es müsste doch eigentlich ein permanent
die Stöcke kommen. Die Stöcke kommen aber wieder.
Es müsste doch eigentlich ein permanenten Regen
von diesen Stöcken.
Das vaporisiert, das ist, verbrennt einfach.
Nee, die Stöcke kommen wieder runter.
Ja, aber die Stöcke.
Ja, aber ich habe mich auch immer gewundert, ich habe noch nie so einen Stock abbekommen.
Nein, ich auch nicht.
Und ich kenne auch niemanden, der immer so einen Stock abbekommen hat. Das finde ich wirklich verrückt.
Ja, ich glaube, oh, wow, ich kann sowas mal erklären, das ist ja unfassbar. Ich bin mir ziemlich sicher, dass mein Gehirn mir gerade eine gute Info gegeben hat. Oben in der Zentrale hat einer, der schlaue Donny mit der Brille, der eine. Der, ich habe jetzt 1000 Donnys, sind alle dumm, da ist einer so mit der
ab und zu. Der, den du eigentlich immer verprügelt. Genau, genau.
Ich glaube, es liegt daran, dass diese Stöcke, die sind ja ganz leicht. Das ist ein ganz leichtes und die segeln quasi zu Boden.
Brauchen so einen Tag.
Nee, aber die sind wirklich so leicht, dass die erstens, wenn die eintreffen, überhaupt null was passieren kann einfach. Und dass die durch dieses, weil die so leicht sind, fallen die einfach nicht wirklich so extrem schnell. Gut, 9,81 G ist natürlich die Anziehungskraft, die Konstante, unsere Gravitationskonstante. Das stimmt.
9,81 G ist G. Nee, nicht,
G ist 9,81 Meter pro Sekunde. Das ist unsere Gravitationskonstante auf der Erde.
Ist G nicht die Schallgeschwindigkeit?
Nee.
Ist nicht 3G, dreifache Schallgeschwindigkeit?
Ja, nee, dreimal die Erdbeschleunigung sozusagen. Okay. Also das ist ja die Kraft, die da wirkt. Auf dem Mond ist ein bisschen
das
weniger,
ist wieder deswegen sowas, ist man leichter. Wo uns jetzt wieder Leute schreiben.
Genau, ne? Aber ich muss nur kurz, und deswegen, bevor die Leute, die tippen jetzt gerade schon ein, deswegen sage ich, schnell. Weil ich schon beim
Reden
gemerkt habe, ich habe gesagt, die fallen langsamer. Ja. Das stimmt natürlich nicht, weil alles fällt ja gleich quasi schnell, mehr oder weniger, wenn es irgendwie...
Im Vakuum.
Im Vakuum, ja. Ey, komm, ich lasse es jetzt gut sein.
Aber ja, ich finde auch, dass das Sinn macht.
Aber G ist richtig, das weiß ich.
Aber es kann natürlich auch sein, dass die einfach so leicht sind, dass die auch gar nicht wehtun.
Die tun aber nicht weh. Vielleicht hast du schon welche abbekommen, du weißt ja nicht. Du hast ja oft auch Cappies an und sowas.
Ja, oder in die Kapuze hinten rein.
Aber irgendeinem unglücklichen Vogel ist bestimmt passiert. So gerade in dem Moment nach oben gucken und dann ins Auge rein.
Du bist so ein Vogel und dann donnert plötzlich eine Rakete durch die Tüchen.
Für die ist das halt quasi der Krieg.
Super nervig. Ja.
Ich hatte immer mega Angst um meine Katze früher, an Silvester.
Ja, ich finde das eh so lustig, dass ja Silvester, dass es so Leute gibt, die so für Silvester so einstehen. Das ist so eine ganz wichtige Tradition, ist, dass alle da sich die Pfoten wegballern und alle Tiere nerven und sowas. Ja. Das finde ich immer so lustig, die Diskussion darüber. So, ja, man kann ja nicht uns auch noch Silvester verbieten. Und ich denke, ja, okay, cool. Das finde ich immer sehr
lustig. Ich hole ja nie was knallt, sondern immer nur was bunt ist. Das ist ja meine Silvesterphilosophie.
Das ist aber auch das ganze Jahr deine Philosophie im Bett, oder?
Das ist ganz ja meine Philosophie.
Schön bunt, Hauptsache knallt nicht.
Absolut. Ist auch schöner, wenn das mal meine Schnapsphilosophie wäre.
Das ist leider trinke ich nie wieder Schnaps nach Krefeld.
Also immer krasser, wenn ich so in Neukölln Silvester gefeiert habe, als ich da irgendwie mal gelebt habe.
Das ist Bagdad quasi.
Da war es immer so krass, dass dann bei uns in der Straße war jetzt auch nicht so viel los, wenn dann, und ich habe dann immer so für die Kinder und so das Feuerwerk gemacht. Und dann gab es aber immer so zwei, drei Nachbarn, die auf der Straße standen, einfach so in die Luft geschossen
haben. Ja, das ist
immer
krass, ja.
Das Kreuzberg und Neukölln ist wirklich wie ein Kriegsgebiet. Das ist richtig krass.
Aber über Silvester reden wir erst nächste Woche. Jetzt sind wir ja noch schön in der weihnachtlichen Stimmung.
Das stimmt.
Genießt die Weihnachtszeit bei eurer Familie.
Ja, ich muss auch bald, bald geht's los heute Abend. Also so demnächst, es neigt sich ja den Abend zu jetzt gerade. Und dann geht's los nach Tübingen rein, ne? Ein bisschen,
lasst euch nicht provozieren da draußen.
Ich gehe noch in Gottesdienst mit meiner Tochter. Alte Tradition. Ich gehe mal gerne in die Kirche. Mhm. Ich war mit der mal, ich versuche eigentlich so oft wie möglich mit der in eine andere zu gehen, dass man mal so sieht, wie die anderen so ihren Weihnachtsgottesdienst machen. Und einmal waren wir in einem, das fand ich super, da sind wir in die Kirche reingekommen und dann haben sich so alle hingesetzt und dann, also es war der Nachmittagsgottesdienst quasi. Um 15 Uhr ist ja immer Familiengottesdienst und das war dann der 17 Uhr Gottesdienst. Und dann haben wir uns hingesetzt und dann hat der Pfarrer das erste, was er gesagt hat, ist so: Jetzt sind sie
jetzt
angekommen.
Fick ich euch.
So in etwa. Er hat dann gesagt, so, jetzt sind sie angekommen, jetzt können sie sowieso nichts mehr kaufen. Ja. Jetzt können sie es sich richtig gemütlich machen. Sie können meinetwegen auch schlafen. Kirchenschlaf macht schön. Und das fand ich irgendwie ziemlich entspannt von ihm, dass er gesagt hat, so, jetzt ist Feierabend. Jetzt hören wir hier mal auf mit dem ganzen Terror.
Gibt es dann Geschenke vor oder nach der Kirche?
Danach.
Okay.
Ich war auch einmal nur ein einziges Mal in der Kirche an Weihnachten. Das war eigentlich ganz cool, das war, da kam ich da so rein, da hat so ein Chor gespielt, also so ein Chor gesungen, so ein Kinderchor, aber es war ein bisschen komisch, weil da saß dann so ein älterer Typ, der ist ein bisschen unheimlich, vor dem habe ich schon länger Angst irgendwie.
War das, wo dich deine Familie vergessen hat?
Ja, das war genau das Jahr halt so, und es ist halt so ein älterer Typ, vor dem, der macht bei uns, der macht immer so Streusalz. Ich musste am Anfang schon so lachen und Hermann sofort gecheckt. Ich muss kurz für die Zuhörer kurz erklären, warum ich so lache. Meine Stimme hat da so gezittert, weil ich habe sofort gemerkt, Hermann hat sofort gecheckt. So, aber ich drehe mich so um und Nils guckt mich so an, als erzähle ich was ganz Normales. Beim Creepy Mann hat Herm direkt so einfach reagiert. Okay.
Was macht ihr morgen? Schönes noch?
Schlafen. Glotzen.
Ach, morgen früh aufstehen und die Geschenke genießen.
Das stimmt, das ist eine gute Idee.
Nee, ich glaube, morgen früh gucke ich einfach mal ein bisschen auf Twitter, auf Instagram und gucke mir einfach mal die Nachrichten an, die jetzt reingeflattert sind von den ganzen Zuhörern auf diese Folge.
Was ist denn los mit dir? Was ist das für eine Filmreferenz?
Stimmt, stell dir vor, das ist so dein Ding, dass du super anstrengend bist, weil immer, wenn du was erzählst, immer irgendeine Filmreferenz, dass du so der Typ bist einfach.
Nein.
Oh ja, wir waren am, ich war jetzt, ich war da im Wasser und da war auch so ein Hai, der war sehr groß und die ganze Zeit immer nur. Ach, nee, schön, war doch jetzt eine schöne Folge, ne? Machen wir mal ein bisschen besinnlich.
Ja. Zieht euch alle was vor, teilt euch das an, geht dann zur Bescherung, sahnt schön ab heute. Diskutiert nicht so viel mit den nervigen Onkels, die werden es eh nicht einsehen.
Und merkt euch, nicht jeder ältere Herr in der Nachbarschaft, der Salz streut, ist gleichzeitig auch ein Mörder. Hm. Die sind eigentlich ganz nett oft. Einfach nur mal ansprechen. Manchmal haben die auch echt Probleme einfach privater Natur, also dass die zum Beispiel mit ihrem Sohn nicht mehr reden seit Jahren oder so. Einfach ansprechen, einfach integrieren.
Ja. Ich würde mal gerne wissen, ob es in Wesseling, das haben wir früher mal gemacht, an Heiligabend, nach der Bescherung und nach dem Essen, also irgendwann so gegen 22 Uhr sind wir vors Rathaus gefahren, weil dann irgendwann um 10:30 oder um 11 vom Dach des Rathauses der Trompetenchor der Stadt gespielt hat, irgendwie noch so zwei der Lieder. Und hat sich dann ganz Wesseling da getroffen und alle Kids haben ihre Geschenke mitgenommen, um sich die gegenseitig zu zeigen und so.
Oh, cool.
Das war eigentlich ganz cool.
Ich finde, das hat auch was so, wenn die so von oben herab spielen, das ist sehr... habe das noch nicht gehabt.
Ich fand es schon ganz schön von oben herab. Aber ja, das war's
schon. War da auch irgendjemand, der, dem man Kastanien bringen konnte? Oder
ist da hat sich jeder drüber gefreut. Ach guck mal, da kommt wieder der O'Sullivan mit den Kastanien. Ja, ja, tu mal so, als würdest du dich freuen.
Der braucht die zum Jagen.
Oh, danke, das ist aber sehr lieb.
Übrigens bis heute nicht verstanden. Es kam keine einzige Erklärung rein, warum man Kastanien, egal.
Wir haben sogar Leute privat geschrieben, dass sie das krass finden, dass du das nicht verstanden hast.
Wirklich? Ja. Ich habe ein paar Nachrichten von Leuten, die sagen, die wussten es auch nicht. Also,
Just saying.
Also, ich hoffe, eure Minds sind geblowt. Das letzte Wort heute einfach habe ich jetzt beschlossen. Hat Nils, go.
Fröhliche Weihnachten. Oh. Habt ein schönes Fest heute und tolle Geschenke.
Letztes Wort habe ich, ciao.
Bis nächste Woche.
Hallo.
Tschüss.
Ciao. Genießt die ruhigen Tage.
Gästeliste Geisterbahn.